Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Einen wunderschönen guten Tag.
Bonjour mon ami et mes amis.
Jetzt steigen die immer alle mit Französisch ein.
Ach,
wirklich? Das ist ja geil.
Okay, ich höre ja leider unser Zeug nicht.
Ach so, noch so einer.
Ich krieg's nicht mit. Aber hi, hier ist Classic Dave am Mike.
Ja, Classic Dave am Start. Mal wieder einer von der anderen Truppe.
Ach, krass, stimmt. Ja, wir gelten als andere Truppe.
Naja, also Guess ist da so ein bisschen, er streut da so ein bisschen Gerüchte.
Aha.
Ja, der ist da wie so ein Verschwörungstheoretiker. Sagt, ihr plant langsam die Übernahme. Ihr sägt am Stuhl des CEO, waren die Worte.
Aha.
Weil ihr so omnipräsent seid.
Okay, ich krieg das ja alles gar nicht mit. Ich weiß nicht. Ich kann Guess nur von Herzen sagen, ich sehe unseren Ursprung und die Verbundenheit natürlich bei den Banausen. Wir laufen auf eurem Kanal. Ja? Wir sind die unehelichen Kinder. Ich kann es immer nur noch wiederholen als Bastarde.
Okay, immer noch
also
kein schönes Bewegtbild.
Ja. Also die Verbundenheit sollte doch einfach alles stechen. Wüsste nicht.
Ah ja, ich habe ihm auch gesagt, ich glaube da nicht so richtig dran. Aber
und ich meine, Größenwahn lustig. Ja,
okay.
Ich kann mich über Personen, die größenwahnsinnig sind, auch wunderbar lustig machen. Mhm. Deswegen, falls er mal was hören sollte, dann ist es eher ironisch oder sarkastisch oder was auch immer gemeint. Keine Ahnung.
Ja, wobei, also er hat einen Satz von Dennis zitiert, da war ich dann auch kurz schockiert.
Ja.
Schockiert ist übertrieben.
In der Aufnahme von den Mastern, also von uns? Mhm.
Aha. Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Er hat das wohl irgendwo kommentiert, ich glaube auf YouTube, hat Dennis geschrieben, die richtigen Perlen rezensieren nur die Bastarde.
Ach so, okay.
Ja, das ist zugegebenermaßen
natürlich.
Oder war
das in unserem Untergrund Nutten-Podcast, wo wir Perle als Frau vermeiden, um mal richtig sexistisch und frauenfeindliches hier zu reden.
Ihr habt noch einen Perlen-Podcast.
Ein
das Nutten-Podcast, ist
ja.
Und wie heißt der? Der muss ja jetzt mit drei Ps sein.
Ja, stimmt.
Der Perlen-Podcast.
Der pornografische Perlen-Podcast.
Der pornografische Perlen-Podcast gleich. Genau. Oh fuck, okay. Porno-Perlen-Podcast, ja. So, schon das nächste Spin-off.
Warte, ich zeig dir meine Perlenkette, hatte ich heute auch an.
Das wäre so geil jetzt, ja. Schön, okay.
Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich habe da mit Dennis nicht drüber gequatscht. Ich hatte nur immer eine Zeit lang, es liegt aber schon eine Weile zurück, dass er sich vielleicht geknechtet gefühlt hatte, weil er immer Azubi-Dennis war. Mhm. Ja. Und es war ja schon auch vor allem Guess gegenüber, glaube ich, eine längere Emanzipationszeit, um aus Guess Sicht vielleicht da als Erwachsener vielleicht ja auf Augenhöhe geltende Person zu gelten.
Okay. Ja, ich glaube auch.
Weiß ich nicht. Also das ist so meine Wahrnehmung von etwas außen.
Also wenn man Guess glaubt, dann hat Dennis einen sehr schnellen Aufstieg hingelegt.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass man als Azubi natürlich da sich auch schnell emanzipieren möchte. Ja.
Also vom Azubi zum eigenen Podcast, das ging auf jeden Fall ratzfatz.
Das stimmt. Ja, kann sein. Aber er war doch auch oft genug bei euch auch dann schon zu Gast, oder? Zwischendurch.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Natürlich. Klar.
Ja, dann war der Aufstieg ja vielleicht doch nicht so rasant, wie man.
Ja, ich glaube, es kommt doch eher daher, dass wir halt einfach einen Praktikanten vermissen.
Das kann
uns fehlt
sein.
Da eine Arbeitskraft.
Einfach ein Hiwi, ja, stimmt.
Das hat nur mit unserer Faulheit zu tun. Nichts anderes. Ey. Nein, deswegen, ich sag ja auch die ganze Zeit, ich finde das ja total cool, was ihr da macht, weil das definitiv was anderes ist und schlichtweg auch, weil es uns entlastet.
Ja, und ich feiere das ja auch für mich persönlich. Ich liebe ja mit euch das zusammen zu machen, weil wir ja auch befreundet sind und das ist schon mal eine geile Ebene.
Die hast du mit Dennis nicht so, ja?
Natürlich auch. Ja. Der ist sowieso geil. Ich kannte den ja so gut wie gar nicht. Das erste Mal, als ich ihn gesehen habe und bewusst wahrgenommen habe, war ja zum Wu-Tang-Konzert vor.
Ja, stimmt.
Shit. Bei 2 Jahren? So lange ist es ja, glaube ich, noch
Ach,
gar nicht.
Ach stimmt, das war vorletzten Sommer, oder?
Ja,
war das
meine,
letztes Jahr? Nee, das kann nicht sein.
Nee, weil wir dann ja bei Dennis Butze Fünfjähriges gefeiert haben. Und da kannte ich ihn
also
ja schon vom
Jahr.
Sehen zumindest und vom Quatschen. Ja, und für eine Freundschaft ist ja auch jetzt kein riesiger Zeitrahmen.
Stimmt, ja, das ging auch schnell.
Und ich bin ja trotzdem auch immer noch Egoist, gebe ich ehrlich zu. Ich feiere das ja sehr, dass Dennis und ich da diese spezifischen Themen haben, weil ich mich da voll auch mal auf meine Filmsammlung konzentrieren kann, die in den letzten Jahren auch ein bisschen zu kurz gekommen ist angesichts des parallel aufwachsenden Videospielthemas. Und ja, vor allem die übernächste Folge, die wir aufnehmen, da kann ich mich unglaublich austoben, Alter.
Ja. Ah ja? Willst du da irgendwas anteasen?
Ja, ich gerne.
Weiß ja nicht, ob das ein Geheimnis ist.
Nee,
bei
überhaupt
euch.
Nicht. Also wird Shaw Brothers sein, ja? Also wir sprechen über das Produktionsstudio Shaw Brothers. Näheres dann natürlich in der Aufnahme mit Dennis und mir. Aber gerade du auch als Wu-Tang oder auch Fan von Quentin Tarantino-Filmen, Kill Bill und so weiter.
Jetzt hatten wir es gerade noch davon, wie wichtig das Visuelle gerade bei Filmen natürlich ist. Das ist ja bei den Shaw Brothers Filmen schon auch wichtig mit diesen Backdrops, ne? die ja auch super gerne hatten.
Ja.
Was ja eben Tarantino auch tierisch inspiriert hat natürlich. Ja. Okay, geil. Schön. Gutes Thema.
Und da war mir dann auch, ich bin ja dann immer unterwegs und gucke, was habe ich in der Sammlung? Was fehlt mir da noch? Was will ich denn da noch von noch haben?
Oh Gott, und dann vervollständigst du.
Und Shaw Brothers, die haben ja über 1000 Streifen produziert.
Wirklich?
Ja.
Okay, fuck.
Und alter Schwede, ich habe ein Viertel davon.
Was auch schon verdammt viel ist, Alter. Fuck,
ja,
Mann, von
egal,
einem
ich will
Studio.
Nicht zu tief dauern. Machen wir dann ja separat.
Ja, okay. Geil, das kommt also demnächst. Ja, sehr schön. Ja, und heute sind wir zu zweit, das heißt, Guest darf mal frei machen. Und ich fange an, haben wir beschlossen.
Er darf sich auch frei machen.
Er
darf frei machen und sich auch frei machen.
Jetzt beim Hören, meinst du?
Ja, vielleicht geht er baden. Also im wortwörtlichen Sinne, ja, dass er in die Badewanne springt.
Ach, ja, nee, ist klar. Das ist schlecht, ey.
Ja, lass uns lieber in die Filme einsteigen, komm, oder
meinst
Projekte.
Du?
Ich weiß
nein,
nicht, vielleicht hast du ja auch drei Serien dabei.
Hallo?
Okay, that was actually kind of funny.
Geht doch. Ich habe tatsächlich eine Serie. Ja,
cool.
Ich fange mal mit dem Film an.
Ich auch.
Ach. Guck mal.
Als hätten wir uns wieder abgestimmt.
Ja. Ja, das ist also für die, die uns noch nie gehört haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand mit dieser Episode einsteigt und das dann anhört und nicht irgendwie entweder nach 5 Minuten aufgehört hat oder dann nicht irgendwie dachte, ich muss vielleicht mal beim Anfang anfangen, weil hier werden so viele Leute referenziert und wer sind diese ganzen Menschen, wer ist dieser Dennis und so weiter. Ja, aber falls es doch so sein sollte, also wir besprechen hier die Filme und wir wissen nicht, was der andere dabei hat. Riesentwist, ey. So.
Wow.
Rieseneinstieg. Ja, ich bringe jetzt was, das ist, kann man fast so ein bisschen als Abschluss betrachten, zumindest nach aktuellem Stand, weil ich habe hier schon diverse Filme von Christopher Guest besprochen. Sagt dir der Herr was?
Nein.
Okay, der ist einer aus der Spinal Tap-Truppe und der hat dann einige Filme gemacht, die alle in so einen Spoof-Bereich gehen. Das sind also alles Comedies und, wobei er hat nicht nur Comedies gemacht, aber halt mit immer auch einem recht ähnlichen Cast hat er eben einige Filme schon gemacht. Und dann eine ganze Weile nicht. Der letzte, den er da gemacht hat, war For Your Consideration, den habe ich hier auch schon besprochen. Dann hat er eine Weile eine Serie gemacht und dann 2016 Mascots. Und über den sprechen wir jetzt. Der kam auf Netflix raus. Das ist leider so ein Ding, dass ich wieder mal der Meinung bin, dass der da ein bisschen fehl am Platz ist. Weil der so für das Durchschnitts-Netflix-Publikum, wie ich das wahrnehme, nicht das Richtige ist. Mhm. Also weil der halt eine Ecke zu speziell ist, glaube ich. Okay, aber das
siehst
heißt...
Siehst du dann eine andere Streaming-Plattform, wo der besser platziert wäre? Oder?
Ja, habe ich mich auch schon gefragt. Es fällt mir nicht wirklich was ein. Weil, also man könnte natürlich jetzt sagen, sowas wie Mubi oder so, aber das wäre auch irgendwie Quatsch, wenn, also nicht, dass die gar keine Komödien haben, aber es ist jetzt nicht so Arthouse-Kram. Mhm. Aber es ist jetzt auch nicht so Scary-Movie-mäßig. Weißt du, wie, was jetzt, wenn wir jetzt über Spoofs sprechen. So, also ein bisschen Spoof mit Anspruch, das klingt auch schon wieder so bescheuert, aber ich meine, fällt gerade nichts anderes ein. Aber wie würdest du, ich meine, Spinal Tap hast du gesehen, ne?
Ich bin mir gerade nicht sicher.
This is Spinal Tap?
Ja.
Von Rob Reiner?
Ja. Das war dieses Rocker-Ding, oder? Mhm. Ja. Genau. Habe ich mal gesehen, schon ein paar Jahre her.
Genau, aber das fand ist ja ich auch schon geil. Eben, und das ist ja auch schon als Mockumentary aufgezogen, ne? Heißt, die Kamera wird mitgespielt und es ist halt aufgezogen wie eine Dokumentation, aber ganz offensichtlich alles nicht ernst gemeint. Und da geht es ja auch um eine fiktive Band. Und Christopher Guest war eben einer von denen. Und der hat dann.
Ah, okay. Einer mit den langen Haaren.
Ja, genau. Und der hat dann danach Waiting for Guffman gemacht, was so ein Film war, wo es um so eine kleine Theatertruppe geht in so einer Kleinstadt, die dann aber halt mit sehr viel Leidenschaft und Anspruch so ein Theaterstück auf die Beine stellen wollen, weil da angeblich so ein Kritiker von aus einem nicht wichtigen Ort kommt und für den wollen sie halt möglichst gut performen.
Ja, geil.
Und
ich meine, das ist Spinal Tap, der hat ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ne? Das war doch irgendwann aus dem Anfang
ja, 84.
84er, ja. Wow, Alter.
Ja. Aber der hat dann eben in den 90ern angefangen. Also Waiting for Guffman war 96 und dann hat er auch zum Beispiel 2000 Best in Show gemacht. Da geht es um so eine Hundeshow und dann halt um die unterschiedlichen Hundebesitzer mit ihren Hunden und so. Alles so herrlich bekloppt, weil er immer dann so ein Deep Dive in so ein Szenario macht, wo du eigentlich denkst, so, was zur Hölle. Mighty Wind gab es noch und jetzt hier geht es eben logischerweise, wie der Titel verrät, um Maskottchen. Mhm. Also die Zusammenfassung auf IMDb ist tatsächlich nur dieser eine Satz. A look into the world of competitive mascots. Also ich muss das natürlich ein bisschen ausführen. Weil wichtig, also es ist jetzt ein bisschen schade, dass du keinen der anderen Filme kennst, weil der Cast ist immer recht ähnlich, wie gesagt. Also es gibt zumindest so einen harten Kern, der immer dabei ist. Das sind Leute wie Michael Hitchcock, John Michael Higgins, Fred Willard. Mittlerweile ja leider tot, aber Bob Balaban auch dabei, Jim Piddock, der eigentlich auch immer die Sachen mit ihm schreibt, Parker Posey, die ja so in den letzten Jahren auch irgendwie einen ziemlichen Run hat, jetzt zuletzt mit White Lotus sowieso, Ed Begley Jr. ist auch immer dabei, Jane Lynch, Eugene Levy, Jennifer Coolidge und ja eben Christopher Guest spielt halt selber auch meistens mit. Und das ist halt so der harte Kern und die sind dann eben in dem einen sind sie halt eben diese Laien-Theatertruppe und in dem nächsten irgendwelche Hundebesitzer und oder Juroren und so und hier jetzt eben diese Maskottchen. Und es geht natürlich um diese titelgebenden Maskottchen und vor allem eben um die Menschen, die da drin stecken und halt die Vorbereitung auf das große Event, nämlich die jährliche World Mascot Association veranstaltet. Ein Championship, also eine Meisterschaft. Und da, den Preis, den es da zu gewinnen gibt, der nennt sich Fluffy. Also den Gold Fluffy Award, den gibt es zu gewinnen. Hört sich
erstmal wie ein Hund an. Wo gibt es denn noch Fluffy, Alter? Woher ist Fluffy nochmal?
Also ein Fluffer, da sind wir wieder bei den Pornos.
Ja, klär mich auf. Bitte.
Nee, ich kann dir nicht sagen, warum der Award so heißt. Ich gehe mal, also Fluffy ist ja schon auch, wenn was Fluffy ist, ist es ja kuschelig, weich. Ja. Deswegen, da ist natürlich viele Maskottchen durch ihre Machart, auf die trifft das zu. Deswegen hat mich das jetzt nicht groß gewundert. Aber das ist auf jeden Fall eine Frage. Guess würde jetzt wahrscheinlich sagen, die hätte von mir kommen können. Warum dieser Preis so heißt. Ja, aber gut, du recherchierst mal.
Ja.
Das Ding ist,
ach,
ich kann
ja,
jetzt
natürlich, Harry Potter, Alter.
Was?
Bei Harry Potter
da gab's
heißt
einen
der
Fluffy?
Hund.
Der Hund Fluffy. Heißt Fluffy. Okay.
Genau, der riesengroße Wachhund.
Ja.
Ja.
Okay. Okay. Ja gut, also bei Despicable Me ist ihr Einhorn halt Fluffy.
Ja.
Das ist ja das Ding.
So flauschig.
It's so flushy, I'm gonna die. Ja, und jetzt sind die hier halt wahnsinnig natürlich erpicht darauf, diesen scheiß Preis zu gewinnen. Ne? Und manche von denen nehmen das halt mörderernst so. Also da ist dann auch ein so ein Engländer, der ist jetzt schon in der dritten Generation Maskottchen. Weil so sein Vater und sein Großvater das halt auch schon gemacht haben. Und deswegen konnte er sich das nicht wirklich aussuchen und war dann natürlich auch immer dem schweren Druck seines Vaters ausgesetzt, überhaupt mal auf das Level von ihm zu kommen und so und geschweige denn irgendwann besser zu sein als er. Und ja, so ein bisschen Trauma, was damit dranhängt. Und dann haben wir auch ein so ein Ehepaar, die sich halt die ganze Zeit streiten. Und du merkst auch so, es ist immer so sehr passiv-aggressiv erstmal, schießen die so gegeneinander und müssen aber halt zusammen performen. Und das eskaliert dann natürlich auch irgendwann. Kennst du Zach Woods?
Klingelt erstmal nichts.
Okay, naja, er ist der Typ in dem Ehepaar, herrlich. Ich feiere den so. Chris O'Dowd, sagt dir der was? Jetzt haben wir wieder so eine Episode, wo ich dich dauernd mit Namen konfrontiere.
Ich müsste wahrscheinlich am besten mal auf den Cast aufrufen, weil wenn ich ein Bild vor Augen habe, bei mir ist es dann oft über das Aussehen
her. Aber Fred Willard kennst du, ne?
Ja, ja.
Und er ist dann so ein Mentor für so einen jungen Nachkomme, der eben jetzt an diesem Maskottchenwettbewerb teilnimmt und versucht ihn dann so zu coachen, macht das aber halt sehr halbherzig und lässt sich auch durch alles ablenken und er ist echt so groß. Und Jane Lynch ist eine der Jurorinnen, die natürlich auch eine Maskottchen-Vergangenheit hat und da aber einen Unfall hatte und sowieso das Problem hat, dass irgendwie ein Bein dramatisch kürzer ist als das andere und deswegen halt so einen orthopädischen Schuh tragen muss. Und das sind alles wieder so geil bekloppte Figuren, ne? Also zum Beispiel Parker Posey, die spielt so eine alternde Tänzerin, deren Maskottchen, also ihr Kostüm ist ein Gürteltier. So, und die hat jetzt aber nicht wirklich so ein riesen Kostüm an, sondern die hat dann nur auf dem Kopf so ein kleinen Helm-ähnliches Teil und dann halt die Arme auch noch so angemalt und dann macht die halt so Ausdruckstanz als Gürteltier, so als Show für ihre Maskottchen. Und die anderen machen halt übelst Faxen mit dem Publikum und so, weil es gibt dann irgendwie auch ein Maskottchen, was einfach so eine riesige Faust ist. Ja, der ist dann auch nicht immer politisch korrekt und so.
Okay, Chris O'Dowd natürlich, Alter, klar.
Kennst du, ne?
Ja.
Ja, der ist krass, der schreibt auch gerade für Apple wirklich irgendwie eine Serie nach der anderen. Mhm. Der ist so auf Creator-Ebene gerade auch ganz gut.
Ja, cool.
Ja. Ja, und er ist ja natürlich auch so ein Maskottchen, der aber auch noch andere Probleme hat. Und also es geht hier einfach wieder um diese schrägen Charaktere und um diese bekloppte Veranstaltung und wie die halt hinterher sind, da irgendwie was zu reißen. Und es ist halt wieder herrlich absurd. Und der ist schon, also ich habe so gelesen in der Kritik, der kommt echt nicht gut an, ne? Weil eben, ich glaube, das ist so ein bisschen am Publikum vorbeigeschossen, weil halt viele blicken halt nicht so richtig, was daran lustig sein soll. Und viele sagen, das ist einfach nur eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Sketch-Momenten. Und da kann ich auf jeden Fall sehen, was sie da meinen, weil das Ding fühlt sich schon definitiv weniger rund an als jetzt die anderen Mockumentaries von Christopher Guest. Aber das ist trotzdem, also für Fans von seinen Filmen ist das immer noch richtig lustig. Also definitiv einer der Schwächeren, aber also gerade wenn du die anderen Filme auch gesehen hast, weil da gibt es diverse Referenzen auch an die anderen Filme, also geht zum Beispiel schon damit los, dass Christopher Guest halt seine Rolle aus Waiting for Guffman wieder aufgreift. So, Corky.
Das ist ja ein guter Hinweis, ja, dass man möglichst auch die anderen Filme schon mal gesehen haben sollte, um hier noch mehr Spaß zu haben.
Ja, also ich würde dann sowieso mit einem der anderen anfangen, weil die, glaube ich, wirklich alle besser sind als dieser hier. Aber ja, der kam jetzt halt auf Netflix raus und deswegen ist das wahrscheinlich auch den meisten Leuten so gegangen, dass sie dann das erste Mal was mit Christopher Guest und seinem Schaffen zu tun hatten. Insofern meine ich halt, es ist unglücklich platziert, ne? Wobei ich jetzt auch dir gar nicht sagen könnte, ob die anderen Filme von dem auch auf Netflix laufen. Aber also für seine Verhältnisse trotzdem immer größer geworden, das Ganze, weil das hatte jetzt hier ein Budget von 20 Millionen. Ist also wirklich kein kleiner Film. Aber eben, kommt nicht an die anderen ran. Ich finde, das hat immer noch eine Menge Charme, weil ich halt einfach auch die meisten von den Fressen, die hier auftauchen, einfach sehr mag. Und die sind einfach auch schon wirklich Leute, die halt, also Comedy einfach verstanden haben, Alter. Weil so ein Ed Begley Jr. oder Jane Lynch, die sind einfach immer gut, Alter, im Comedy-Fach. So Fred Willard sowieso auch. Also, ne, die sind sensationell in dem, was sie machen, Alter. Haben ja auch alle irgendwie einen Comedy-Background aus dem Stand-Up oder AutorInnen und so weiter. Und das merkst du einfach. Sind richtig gut. So. Viel mehr kann ich nicht erzählen, außer dass es eine Stunde und 29 Minuten geht.
Ich habe Bock drauf auf Filme von ihm und dann aber auch den irgendwann mal.
Cool.
Ich sehe auch gerade, der hat mal Angriff der 20 Meter Frau gemacht. Ja. Habe ich noch nicht gesehen, aber natürlich ist es ein Begriff.
Okay. Warum habe ich den noch nicht gesehen? Ach so, okay, ja, das war ein Fernsehfilm aus den 90ern.
Ja, du weißt ja, ich bin ja manchmal B-Movie oder C-Movie.
Ey, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass der so die Handschrift von diesen Filmen hat. Das ist definitiv was ganz anderes. Wobei, da steht auch Comedy mit bei. Mhm. Okay. Ja, siehst du, ich bin nicht abgeneigt.
Sehr schön.
Das ist geil.
Aber hey, ich habe auch eine Comedy mitgebracht, aber ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. Was heißt schon? Egal. Okay. Werde ich ja gleich was zu sagen.
Ja. So, jetzt kann ich noch Punkte verraten. Alles andere habe ich erzählt. Mhm. 5,8 auf IMDb bei einem Metascore von 57, Letterboxd 2,9. Du siehst, das ist alles eher durchschnittlich.
Ja. Da du was mit ihm anfangen kannst, das falsch platziert findest, den Spaß hattest, ich sag, du bist bei einer 7,5 gelandet.
7 sind's.
7, ja.
Na dran.
Also schon mal nicht das, wie beim letzten Mal, mit Guess erreicht. Ich hoffe, er sieht es mir
nach. Ach so, die Nullrunde. Die komplette Nullrunde. Aber das war beeindruckend, ey.
Ja, aber auch man, ich habe manchmal so einen Glücksgriff vielleicht.
Vielleicht? Aha. Ja, gucken wir mal, wie es heute läuft.
Ich habe eine MTV-Production mitgebracht.
Okay.
Mit Reese Witherspoon in der Hauptrolle.
Mhm.
Aus dem Jahre 1999. Erstmalige Sichtung von mir, auch erst frische 5 Tage her. Ich fange mal noch weiter an. Ja, bei Amazon gab es nämlich vor kurzem 4K-Scheiben für sagenhafte 12,50 €. Und das war dann ein Film, den ich mal endlich abgegriffen habe für den Preis und dann auch gleich geguckt habe. Ich spreche heute bei Election.
Ah, ich wusste, verdammt, der fehlt mir nämlich noch von dem Regisseur.
Ah, okay.
Ja, das ist eine also ich habe nicht viele Lücken bei ihm, aber das ist eine davon.
Ist gut, dass du es erwähnst, weil Regie führt hier nämlich Alexander Payne. Du hast es sofort auf dem Kopf gehabt und ich habe natürlich geguckt, ja, was habt ihr von dem bisher besprochen? Und um ein bisschen Cross-Referenz zu machen und Werbung für andere Folgen zu machen, habe ich mal kurz rausgeschrieben, was ihr schon von Alexander Payne rezensiert habt.
Ja, einiges.
Ja, da gibt es zum Beispiel About Schmidt. Ich glaube, das war so die frischeste Rezension in Episode 345. Der kam ja auch gerade bei dir. Sehr gut weg.
Ja, das ist krass.
Dann wurde Downsizing mal rezensiert aus dem Jahre 2017 und zwar in der frühen Episode 9. Ja, der war im
vielleicht echt so lange
Ticken,
ist das hier? Wow.
Ticken durchwachsener. Guess hat ihm 7 Punkte gegeben, du ihm 6. In Supporter-Episode 184 wurde The Holdovers besprochen aus dem Jahre 2023.
Mhm.
Der kam bei euch beiden ja auch sehr gut weg mit 8,5 Punkten. Der Dennis hat ihm sogar 9,5 Punkte gegeben.
Ja, das ist auch wirklich toll.
Und ansonsten hat der natürlich
Alter,
auch
dieser
sowas
Händedruck von Giamatti. Achso, hast du den gesehen?
Ja, ich habe ihn gesehen.
Ey, dieser Händedruck von Paul Giamatti, der ist doch emotionaler als die meisten Umarmungen, die du siehst im Film.
Ja, Mann.
So krass.
Grandioses Ende. Ja. Und überhaupt, ja, wie sich das da aufbaut mit der Beziehung zwischen denen. Das ist schon cool. Sehr ruhig. Das ist ja das, was ich bei Alexander Payne mag. Der erzählt einfach Geschichten, auch Familiengeschichten oder Beziehungsgeschichten, eher unaufgeregt, aber trotzdem, dass man da ziemlich gut dabei ist und einfach mitfühlt, sehr mitfühlen kann oder auch dann Emotionen entwickelt. Und hier ging es mir manchmal auch so bei dem Film.
Okay.
Er gilt in manchen Kreisen als Polit-Satire. Für mich war es eher eine Beziehungskomödie.
Okay.
Aber gut, vielleicht habt ihr mal von Tracy Flick gehört. Das gilt nämlich als die Person, wenn jemand echt mega ambitioniert ist auf ein politisches Amt und dabei halt auch über, ich sag mal, Leichen quasi geht oder halt so ein Saubermann, Sauberfrau-Image haben möchte. Und ja, hier spielt nämlich Reese Witherspoon Tracy Flick. Und so steigt der Film halt auch ein. Sie übermäßig früh in der Highschool.
Der Name ist wirklich irgendwie sinnbildlich für ein bestimmtes Verhalten.
Mhm, genau.
Kam aber, also vor dem Film, nicht andersrum.
Kam nach dem Film.
Ach so, durch den Film.
Ja,
so,
genau.
Ja?
Ja.
Ach, haben wir jetzt hier so ein Gaslighting oder was?
Ja, anscheinend.
Ist ja geil.
Wird auch in Politikerkreisen halt auch immer wieder verwendet. Ja.
Interesting.
Angeblich hat auch Barack Obama mal bei einer bestimmten Personenvergleich gezogen und den Begriff, also Tracy Flick, dann in den Mund genommen.
Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, warum.
Die ist nämlich extrem engagiert und will sich halt zur Wahl als Schulsprecherin oder wie es in dem Film dann heißt, Präsidentin zur Wahl stellen und braucht dafür halt erstmal die benötigten Unterschriften in bestimmter Anzahl.
Aber wir sind an der Highschool.
Wir sind an der Highschool, okay. Genau. Hat er früh, sehr früh als Erste im Gebäude den Tisch aufgestellt mit den Unterschriften, Formularen und füllt so ein großes Glas mit Kaugummis auf, wo dann jeder, der unterschreibt, sich dann Kaugummi rausnehmen kann. Er das dann später einfach mal schnell seine beiden Hände reinstreckt und viel rausklaut, spricht halt vielleicht auch symptomatisch für Highschool-Verhalten. Und sie aber morgens erstmal auf Jim McAllister trifft, das ist nämlich einer ihrer Lehrer hier in Geschichte, gespielt von Matthew Broderick, der sich einfach als Profession als Lehrer sieht, ja, mit Herzblut dabei ist, einfach unglaublich viel Spaß dabei hat, sein Wissen den Schülern zu vermitteln und das wohl auch ziemlich gut klappt, er beliebt und anerkannt an der Schule ist und ja, die sich halt natürlich durch den gemeinsamen Unterricht kennen und er sie so ein bisschen zwei Zwiegespalten sieht. Auf der einen Seite schätzt er natürlich ihr Wissen und Engagement. Sie ist halt in seinem Geschichtsunterricht, er stellt halt die Frage in einer Stunde, was ist der Unterschied zwischen Moral und Ethik? Ja, sie meldet sich natürlich sofort, aber er will erstmal andere zu Wort kommen lassen. Irgendwann lässt ihr dann auch ihre Meinung zu. Und er ist halt hin und her gerissen, weil er das natürlich cool findet, dass sie so engagiert dabei ist und viel wissen will und auch weiß. Aber er wirft ihr halt auch noch unausgesprochen vor, dass sie ein Verhältnis hatte mit seinem geschätzten Kollegen oder ehemaligen Kollegen und Freund Mark, der hier gespielt wird, Quatsch, von Dave, der hier gespielt wird von Mark Haralick. Sagt dir der zufällig was? Nee. Wenn nicht, ich werde da über den nochmal kurz an anderer Stelle in einem anderen Projekt sprechen, was sich zufällig ergeben hat. Mhm. Der ja, hat verschiedene Sachen, ist schon länger am Start. Den hat man auch mal in Trumbo gesehen oder Jurassic Park 3. Ist so oft ein Nebendarsteller, dessen Gesicht man wahrscheinlich schon irgendwo wahrgenommen hat. Aber wie gesagt, ich werde noch kurz was an anderer Stelle dazu erwähnen. Die dann auch ne, nach der Highschool zusammen eine Band gemacht haben und dann auch die Freundschaft so weit war, dass die beiden Ehefrauen der beiden sich befreundet haben und ja, dann auch das anstehende Kind von Dave und dessen Frau Linda dann auch zelebriert wird. Und wie gesagt, er hat ein Verhältnis, erfährt man dann halt am Anfang in Rückblicken immer mal wieder, ein Verhältnis mit Tracy Flick.
Moment mal, wie alt soll sie denn sein?
Ja, ja, also zum Zeitpunkt der Dreharbeiten war sie 19 und ist wahrscheinlich da 17, so Pi mal Daumen.
Okay, aber er hatte zweifelsohne dann ein Verhältnis mit einer Minderjährigen.
Das, genau, ja.
Und das wird und auch thematisiert.
Es wird dann thematisiert und er fliegt dann halt auch von der Schule.
Ach, okay.
Und zieht halt und wird dann auch getrennt, geschieden. Mhm. Ja.
Ja, komisch.
Zieht dann natürlich auch in eine andere Stadt und so weiter und ist also auch voll aus dem Leben von Jim McAllister, also Matthew Broderick, dann entschwunden. Mhm. Und ihr führt halt zu der Situation, dass er auch immer wieder bei der Bekannten Linda am Start ist, um da halt irgendwelche handwerklichen Sachen zu machen und zu erledigen. Und da halt auch, ja, es irgendwann zu der Situation kommt, dass, weil seine Frau, die, oh Mist, ich muss hier gerade wild hin und her klicken, von Molly Hagen gespielt wird, Diane McAllister, die sich nämlich unbedingt ein Kind wünscht und er macht das halt ihr zuliebe, ja, gibt halt irgendwie mehr Sex in der Beziehung, als das anscheinend sonst der Fall ist. Aber man merkt halt, er fühlt sich da wenig zu ihr noch hingezogen und will halt eher eine Affäre mit Linda anfangen.
Okay.
Ja, also man merkt halt, das ist einmal dieses Ding mit der Highschool-Geschichte, aber eben auch der Welt um Jim McAllister und seine Frau, beziehungsweise der Ex-Frau von seinem besten Kumpel, was da eben auch eine Rolle spielt und parallel erzählt wird.
Okay, aber also ganz kurz, die titelgebende Election, die steht schon im Vordergrund.
Die steht schon auch immer wieder im Vordergrund.
Okay.
Weil nämlich aus diesem Zwiespalt heraus und auch er als Geschichtslehrer sehr viel natürlich von Demokratie hält, und dem Zwiespalt, er ist sich halt nicht sicher, ob Reese, also Tracy Flick, mit ihrer Art auf die Welt so losgelassen werden sollte. Mhm. Haut er nämlich, Mann, Alter, bin ich bescheuert, Paul Metzler an, der hier gespielt wird von Chris Klein. Mhm. Das war also eine Rolle noch kurz vor American Pie, den man da ja schon als Schönling auch kennt. Hier eine ziemlich ähnliche Rolle. Okay. Ja,
aber auch immer so ein bisschen stumpf, ne?
Ja, total. Ja, ja. Also das spielt ja auch, also eigentlich, es gibt keinen Unterschied zwischen dieser Rolle und der in American Pie. Passt aber hier halt wunderbar, weil er auch einfach Footballer in der Highschool-Mannschaft war, total beliebt in der Schule war, sich aber dann irgendeinen Bruch zuzieht, einen komplizierten, und dann halt ausfällt bei einer Footballmannschaft. Und deswegen halt auch gerade nicht so wirklich die Lebensmission im Moment hat. Mhm. Und dadurch von Jim angesprochen wird, ob er sich denn nicht auch zur Wahl des Schulsprechers melden möchte, damit es einfach ein bisschen Demokratie herrscht und einen Gegenkandidaten gibt und nicht, dass es halt
Sie war sonst die Einzige.
Okay. Genau. Und
was ist denn jetzt an ihrem Verhalten so speziell, dass das hinterher zum Begriff geworden ist?
Ein krasses Überengagement und sie halt ihre eigenen
also dieser Übereifer,
Dinger. Ja. Genau, einfach wirklich der Übereifer.
Okay, und, aber das ist schon witzig, weil das zieht sich doch eigentlich ziemlich, na, oder zumindest durch sehr viele Rollen von Reese Witherspoon, ne? Weil das bringt die ja echt mit. Also weil ich, als du so erzählt hast, habe ich mich gefragt, wo ist der Unterschied zu Legally Blonde?
Ja.
Weil da bringt sie ja auch dieses übereifrige und Streberding mit oder... Zumindest hat sie halt, sie spielt immer Rollen, die sehr viel auf dem Kasten haben und eben schon auch sehr dafür ackern. Also
ich habe zu wenig noch Eiskalte Engel im Kopf, der ist ja vor Election rausgekommen. Legally Blonde war ja 2 Jahre dann danach. Mhm. Aber ja, das war
ja
anscheinend,
aber auch wenn ich jetzt
so
an sowas wie Morning Show denke und so, oder selbst bei Walk the Line war die ja so eine, die selber gesagt hat, hey, ich bringe das größte Talent mit, aber ich arbeite halt dran und so.
Ja.
Ja. Witzig.
Ja, also vielleicht war auch ausschlaggebend, weil ihre Rolle krasse Anerkennung verdient hat. Also hat verschiedene Preise abgeräumt, hat sogar eine Golden Globe-Nominierung hervorgeführt.
Ach so. Ja. Okay, wow.
Oscar jetzt nicht. Da gab es dann immer eine Oscar-Nominierung für das adaptierte Drehbuch. Das nämlich auch
Boah,
Alexander
das ist aber
Payne.
Auch krass, ey. Eben weil bei Alexander Payne, der war doch schon oft für Drehbuch nominiert und hat, glaube ich, auch schon welche bekommen für Drehbuch, ne? Also Descendants, weiß ich noch, hat auf jeden Fall Oscars bekommen. Ich meine, der fürs Drehbuch war auch dabei.
Habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, leider.
Ich gucke mal bei Alexander Payne.
Ich hatte halt dann gesehen, das Drehbuch hat er zusammen mit Jim Taylor geschrieben, hat mir so ein bisschen Making-of angeguckt. Das ist auch so eine Freundschaft, die aus der Schulzeit stammt, und haben eben sehr viel zusammen gemacht.
Ja, der hat 2 Oscars gewonnen.
2 Oscars, ja, okay.
Tatsächlich, siehst du, einmal für The Descendants, Best Writing Adapted Screenplay, und für Sideways, auch fürs Drehbuch.
Ah ja. Für Nebraska hat er ja auch das Drehbuch
geschrieben. Da war er nominiert.
Ja. Ja. Und
das war seine erste Oscar-Nominierung übrigens. Jetzt hier Election.
Ah ja. Und die haben halt auch schon 96, also 3 Jahre vorher, Baby Business gemacht. Das war so die erste gemeinsame Arbeit und anscheinend ging danach so der Stein ins Rollen. About Schmidt haben sie zusammengeschrieben, Downsizing. Ja, stimmt, hier hätte ich es mir notiert. Oscar gewonnen. Er nämlich auch zusammen mit Alexander Payne für Sideways. Mhm. Und nominiert waren sie für Descendants, habe ich mir notiert. Oder er, ja. Da haben sie gewonnen?
Gewonnen, ja.
Ah, okay.
Descendants gewonnen.
Dann habe ich mir
Sideways auch.
Ja,
ja, für Sideways, für Descendants war er eben auch noch für besten Film und beste Regie nominiert.
Ja. Kann man ja auch machen. Den Film.
Ja, ist ausgerechnet bei dem.
Also, ja, gut, er hat schon.
Weil bei Sideways habe ich es noch verstanden. So. Mhm. Den fand ich schon auch speziell. Descendants.
Das stimmt. Sideways, ja. About Schmidt wäre vielleicht auch gerechtfertigt
voll
gewesen.
Bei Nebraska gab es ja auch eine Regie-Nominierung, fand ich auch super.
Ja. Ja. Er hat ja dann schwarz-weiß gedreht. Fand ich mal auch wieder abwechslungsreich. Ganze basiert auf dem Buch von Tom Perrotta. Sagte mir vorher nichts. Der hat aber die Stoffentwicklung für The Leftovers gemacht, Serie.
Okay.
Hast du die mal gesehen?
Ja. Stehe ich mit Guess ja auch ein bisschen auf unterschiedlichen Meinungen. So. Er hat sie übelst gefeiert.
Okay.
Ich habe die nach ein paar Episoden abgebrochen, weil ich in einem Interview mit dem Schaffer Aha. Ist ja hier der Spezialist, der auch Lost verfasst hat.
Ach so, okay. Oh je.
Und da war ich eben eh schon so, Moment mal, dann habe ich ein Interview mit dem gelesen, wo er erzählt hat, es wird nie drum gehen, aufzuklären, wo diese verschwundenen Menschen hin sind. Und naja, warum und so, sondern es geht nur um die Auseinandersetzung von denen, die zurückgeblieben sind. Und ich so, okay, fick dich, ich bin raus, Alter, guck deine Serie ohne mich. Nee, echt, also da war ich raus, aber sonst bin ich halt generell bei HBO-Serien sowieso immer erstmal sehr angetan, wenn wir das angucken. Und es hatte Potenzial, ich dachte voll so, oh, okay, cool. Aber mit dem Statement warf mich ich mir so, warum soll ich mir das noch angucken, ey? Weil das ist so diese Sci-Fi-Komponente, wenn du die schon mit reinbringst, dann will ich wissen, was da geht.
Ja, voll. Ja, ja. Ich hatte mit Lost meine unglaublichen Schwierigkeiten.
Ja, siehst du.
Beim ersten Mal habe ich auch nach der ersten Staffel aufgehört und gedacht, nee, Mann, keinen Bock drauf.
Der Lindelof.
Ja.
Oder? War doch er, ja.
Vielleicht noch kurz zu Tom Perrotta. Mhm. Der ist nämlich auch noch am Start. Der hatte zum Beispiel auch eine Oscar-Nominierung für Drehbuch für Little Children zusammen mit Todd Field damals eingeheimst.
Ach.
Und hat dann auch vor ein paar Jahren nochmal einen Folgeroman hier zu dem Thema mit Tracy Flick auch geschrieben.
Ach, aber der wurde noch nicht verfilmt.
Der wurde noch nicht verfilmt.
Mhm.
Ja. Ja, also Paul Metzler, gespielt von Chris Lyne, tut sich erstmal schwer damit, als Konkurrent anzutreten, weil er findet, die macht es doch wunderbar, sie hat die Ambition, sie will das unbedingt, und er sich dann aber doch von Jim überreden lässt, die Kandidatur anzutreten, damit es halt im demokratischen Sinne auch einen Gegenpol gibt. Blöde ist halt nur, er hat eine Schwester, Tammy, gespielt von Jessica Campbell. Die hat leider nur 6 Credits auf IMDb und nach 2002 kam nichts mehr. Ich fand es extrem schade, weil die spielt das Ding hier auch ziemlich cool. Ist leider im Alter von 38 Jahren, also 2020, gestorben. Da wird also auch nichts mehr kommen. Ich will es aber will sie trotzdem erwähnen, weil sie spielt halt dessen Schwester, die lesbisch ist und sich in ihre beste Freundin verknallt, die sich dann auch küssen. Und die beste Freundin aber sagt, nee, das ist nicht ihr Ding. Und dann eine Beziehung mit ihrem Bruder anfängt. Oh. Weshalb Tammy dann aus Racheinstinkt dich auch als dritte Kandidatin für die Schulsprecherwahl aufstellt, um ihrem Bruder eins auszuwischen. Mhm. Und dann kommt es halt auch zu einer Rede, ja, warum wer kandidiert. Alle haben vorzeitig natürlich die erforderlichen Unterschriften eingesammelt. Und Tammy dann halt sagt so, das ist doch sowieso Müll, der Schulsprecher, das ist nur eine Pseudorolle und das Schulsystem ist kacke und die Pseudorolle kann auch nichts verändern. Guckt mal, was in den letzten Jahren passiert ist, das war einfach nur ums heiße Brei-Gerede und der den Gegenpol auf Schulseite, also hier auch dann tatsächlich Jim, spielt, mit dem alles auszuhandelt ist, da tut sich ja sowieso nichts. Und dafür wird sie halt extrem gefeiert, weil die ganzen Schüler sowieso keinen Bock haben auf diese Veranstaltungen, die verpflichtend sind, um da teilzunehmen, vom Schulsprecher her.
Okay, also sie boykottiert das so ein bisschen, oder?
Genau, ja.
Die AfD der Veranstaltung.
Absolut.
Okay.
Tracy fühlt sich dadurch halt, ja, ist verunsichert. Da gibt es auf einmal Gegenkandidaten. Sie weiß gar nicht, warum, wieso, weshalb. Findet aber halt irgendwie so nach und nach raus, dass da Jim irgendwie dahinter steckt als Initiator. Und engagiert sich da halt umso noch mehr für ihren Wahlkampf, der natürlich von ihr auch klassisch ausgetragen wird, indem sie irgendwelche Plakate liebevoll von Hand malt und die dann aufhängt. Und an einem Samstagabend, sie ist halt immer noch dabei, was vorzubereiten für den Wahlkampf, reißt halt irgendwie einen Teil ihres Wahlplakats ab. Und sie reißt es eben im Frust dann ab und nicht nur das, sondern auch der Gegenkandidaten. Ja, da überschreitet sie also eigentlich eine Grenze.
Das ist sehr übergriffig. Dramatisch.
Und da würde ich auch an der Stelle einfach schon aufhören wollen, weil, ja.
Jetzt schon.
Ja, inwiefern sich. Was denn? Habe ich viel.
Du hast den halben Film erzählt, Alter.
Da kommt noch eine ganze Menge.
Okay. Ja.
Aber das ist halt cool. Das ist eine coole Mischung und vor allem auch das Pacing. Also der ist sehr cool geschnitten.
Aber wie kann ich mir denn jetzt die Tonalität vorstellen? Weil ich höre da immer wieder Romanzen und er ist an ihr interessiert und er will aber stattdessen eigentlich lieber die und dann gibt es ihn noch und so.
Sie stellt es, Tracy Flick, also Reese Witherspoon, stellt es natürlich herrlich überspitzt dar. Ja, dass wenn nichts passt, dass sie dann halt mit ihrem Fuß auf dem Boden rumstampft und mit ihrer Mimik das natürlich einfach wunderbar darstellt. Und für mich halt auch diese.
Aber das heißt schon alles eine sehr leichte Tonalität.
Leicht. Alexander Payne hatte gesagt, dass ihm die Banalität eigentlich wichtig war. Ja, also worum geht's hier? Wir reden über einen fucking Wahl eines Schulsprechers. Und da, was aber halt parallel passiert, diese menschlichen Beziehungen und Ehen, ja, dass die halt aufgrund von einzelnen Fehlverhalten dann auch zugrunde gehen. Und daher auch schon.
Ja, okay, aber geht das, weil es gibt ja wirklich unzählige Highschool- und College-Filme so weiter, wo es um so einen banalen Scheiß geht. Mhm. Ne? So, dass irgendjemand zum Sprecher von Weiß der Fuchs gewählt wird.
Ja.
Inwiefern ist dieser hier jetzt anders? Also geht das irgendwie tiefer?
Alexander Payne hat ja Schiss davor, wollte ja eigentlich gar nicht den Auftrag annehmen, weil er Schiss davor hatte, oh Gott, soll jetzt hier noch eine Highschool-Komödie abliefern. Für mich waren es halt die Details. Ja, welches Auto zum Beispiel Jim fährt, ist eine fucking Kleinkarre, wo sich dann der Gurt automatisch ausrichtet über so einen Bügel, wo kein richtiger Mann, Alter, so ein Auto fahren würde.
Mhm. Ja. Kein richtiger Mann.
Ich meine, du weißt schon, was ich meine, oder? Also, das ist dann halt so klischeebehaftet. Ja, dieser Lehrer, Geschichtslehrer, steigt dann in so ein Auto, ist aufgrund seines Engagements besonders früh in der Schule und hat halt den Anspruch an sich selber gut zu sein, aber ja, im Verhalten zu Tracy ist er dann halt doch unfair und legt halt menschliche Züge an Tag, die nicht cool sind. Und das wird halt wird schon ziemlich lustig dargestellt, durch die Überspitzung halt ziemlich cool dargestellt.
Mhm. Okay, also schon eher eine leichte Tonalität, höre ich daraus.
Ja. Es ist jetzt jedenfalls nichts mega Komplexes.
Mhm. Aber du hast es ja anscheinend gemocht.
Ich mochte es auf jeden Fall.
Glaubst du, ich hätte Spaß mit dem?
Ich bin mir da sehr sicher.
So gleich.
Wenn du mit Downsizing fand den auch ganz nett, weil das ist kein Highlight von ihm. Aber Alexander Payne hat schon ein sehr gutes Gespür dafür, wie er was inszeniert. Und wie gesagt, mit dem Pacing kannst du, glaube ich, auch was anfangen, und dem Schnitt.
Aber es ist schon wirklich die Figurenzeichnung bei ihm, in seinen Filmen, die es für mich ausmacht.
Ja.
Und das, also ist hier, meine ich ja, das geht hier tiefer als jetzt bei irgendwelchen anderen Highschool-Filmen.
Definitiv, den kannst du nicht da diesbezüglich vergleichen. Ja.
Okay.
Also 103 Minuten, die waren dann auch relativ zügig rum.
Mhm. Klingt gut.
Kurzweiligeres Ding.
Okay. Ja, ich habe nach wie vor Bock, ich wollte den ja auch sehen.
Ich hatte mir noch notiert, was für Produktionsfilme hier nur am Start waren. Ich hatte erwähnt MTV-Films. Mhm. Paramount Pictures war am Start. Die haben das Ding auch dann, oder vertreiben es nach wie vor. Und Bonafide Productions. Und die haben mir nichts gesagt. Hast du mal was von ihnen gehört?
Doch, Bonafide Productions haben auf jeden Fall schon Sachen gemacht, die ich
gesehen habe. Auf jeden Fall. Also die gibt es seit 93, haben zum Beispiel Unterwegs nach Cold Mountain. Mhm. Little Children, auch hier haben wir wieder die Verbindung zu besagtem Tom Perrotta. Oder Little Miss Sunshine, Oscar-nominiert. Nebraska haben wir auch gemacht.
Ja, siehst du, das sind dann daher.
Und auch noch aktuellere gar nicht Sachen. Also Peanut Butter Falcon war so eins der letzten bekannteren Dinge.
Mhm.
Ja. Ja, ich mochte den, vor allem die, wie du schon erwähnt hast, Figurenzeichnung. Das passt wunderbar, auch mit der Überspitztheit, wie es dann dargestellt wird. Und Matthew Broderick, Reese Witherspoon machen das natürlich in dem Zusammenspiel auch genial.
Mhm. Ja, ich finde, er ist ja schon auch so ein Typ, muss man halt mögen, ne? Also wenn man mit ihm nichts anfangen kann, dann ist es nicht so, dass man sagen könnte, naja, da musst du dir aber mal den und den Film angucken, weil da ist er ganz anders. Ja, wobei, also der hat ja schon auch diverse Ausflüge ins Dramafach gemacht und also ich will dir nicht, sag nicht, dass der untalentiert ist, aber ich glaube jetzt nicht, dass er der vielseitigste ist.
Ja. Passt hier ziemlich gut für die Rolle.
Ja, geglaubt, klar. Ja. Hm.
Drehbuch war auch hier Oscar-nominiert.
Hatten wir schon, ja.
Ja, mitnominiert. Guess hat mich ja beim letzten Mal vorbereitet. Ja. Du könntest ja die Frage stellen, wer hat denn gewonnen?
Ja.
Das habe ich vorbereitet extra.
Sehr schön, gut aufgepasst. Ja, frage ich ganz gerne, weil manchmal sind das noch so Filme, wo sich denkt, ja klar war das Oscar-nominiert. Und so, wie, Moment mal, nicht gewonnen, was gab es denn noch, was geiler war in dem Jahr?
Mitnominiert waren The Green Mile,
mhm.
Insider, der talentierte Mr. Ripley.
Ach.
Gewonnen hat tatsächlich Gottes Werk und Teufelsbeitrag.
Mhm, ja. Okay.
Ja.
Ja, starke Konkurrenz.
Bin gerade am Überfliegen, ob ich irgendwelche spannenden Trivia-Facts notiert habe, aber eigentlich ist das überschaubar, vor allem den Politikaspekt und dass ihre Figur Tracy Flick eben als Synonym gilt für die Aufstrebsame.
Sowas finde ich echt cool, Alter, weil also deswegen auch gerne, ich meine, du bist ja auch sehr Hip-Hop-affin, mhm, und vielleicht geht es dir da auch so, wenn ich in irgendeinem Song, den ich oft höre oder gehört habe, wenn da irgendwie eine Referenz, mhm, an einen Film oder irgendeine, ja, Figur oder sowas drin ist, dann will ich irgendwie wissen, was, ja, da geht. Ja. Ne? Also so zumindest ab einem gewissen Punkt, wenn ich mir dann nach dem 100. Mal, mhm, denke, so, Alter, über wen sprechen die da?
Ja.
Und dann finde ich das immer geil, wenn man dann so den Background dazu bekommt. Ja. Und bei solchen Begriffen ist, finde ich, also geht es mir da ähnlich. Eben, finde ich total cool.
Dann wirst du wahrscheinlich, du weißt ja, ja, Saturday Night Live ging an mir weitestgehend vorbei. Mhm. Da gibt es Tina Fey, die hat Sarah Palin da auch gespielt.
Ja, klar.
Und die Rolle ist halt, basiert sozusagen auf Tracy Flick. Also sie hat Tracy Flick, also die Rolle, die Schauspielerei von Reese Witherspoon als Tracy Flick als Basis genommen.
Für Sarah Palin. Ja. Okay. Ja, okay. Verstehe die Richtung.
Aha.
Ja, geil.
Ja, Witherspoon wollte eigentlich ursprünglich die Rolle der Tammy spielen, aber wurde dann halt abgeändert. Passt, denke ich, gut so.
Na, hat ja scheinbar auch nicht geschadet, ne?
Na, überhaupt nicht. Ja, erfolgreich war es leider nicht. Also $25 Millionen soll das Ganze geschätzt haben. Eingespielt hat letztendlich nur 15 Millionen. Ich glaube, das ist so ein Film, der halt erst im Laufe der Zeit so seine Anerkennung, mhm, aufgrund des Themas dann bekommen hat.
Aber sag mal, der hat doch jetzt davor nicht wirklich viel anderes gemacht.
Genau.
Ne?
Dieses Baby-Business war so davor.
Ja.
Hat mich dann auch gewundert,
weil das
dass
ist
trotzdem.
Jetzt, das ist kein kleines Budget,
ja,
dafür, für so.
Absolut.
Ein, jetzt nicht Debüt, aber halt. Ja, ja, krass. Siehst du Citizen Ruth, genau, den wollte ich auch noch sehen.
Mhm. Ja, genau, im deutschen Baby-Business. Mhm.
Ja. Okay, ne, weil irgendwie finde ich Alexander Payne schon speziell mit seinen Filmen.
Total.
So, irgendwie hat das alles was. Ja. Hast du gesehen, was er als nächstes macht?
Ah, ich habe nur gesehen, dass er was macht, aber nicht was.
Hm. Ein Film über die Filmhistorikerin Janine Basinger.
Okay.
Die halt irgendwie in 60 Jahren Filmwissenschaft da einiges auf die Beine gestellt hat.
Ja, cool.
Und über die macht er einen Film.
Klingt schon mal gut.
Geil. Das ist doch genau unsere Baustelle, ey. Sehr schön.
Vielleicht kennt man ja auch das Cover zu dem oder das Filmplakat zu dem Film. Ja, man sieht halt einen Ausschnitt von Reese Witherspoons Gesicht, wie sie mit offenem Mund groß lächelt und in ihrem Mund befindet, sieht man halt den kleinen, grimmig guckenden Matthew Broderick.
Ja, das finde ich irreführend.
Ja, voll.
Du auch, ja?
Ja, ja.
Okay.
Ich konnte mit dem Plakat irgendwie nie was anfangen.
Wer hat
deswegen
dazu
ist
ja
auch
gesagt,
irgendwie,
ne,
vorbeigegangen, glaube ich, an mir. Ja, ich habe ihn eigentlich eher auch jetzt geguckt, weil ich halt vor kurzem die 4K-Scheibe günstig abgeschlossen habe und die noch nicht kannte und dann gesehen habe, ach krass, ist der Alexander Payne.
Ja.
Ich hatte den null auf dem Schirm, dass das ein Film von ihm war.
Ich hatte den auch ausschließlich über Alexander Payne auf meiner Watchlist.
Ja, glaube ich.
Weil ich irgendwann dachte, so, das ist überschaubar, was der gemacht hat. Das kann man auf jeden Fall alles mal abhaken und das bisher in der Summe einfach irgendwie immer gut war.
Mhm.
Also mal mindestens gut. Ja.
Voll. Ja, bei IMDb sehen die Bewertungen auch so ähnlich aus. Ja, 7,2 von 10.
Mhm.
Bei einem guten Metascore von 8,3. Quatsch, 83, sorry.
Metascore 83?
Ja.
Okay, wow.
Letterboxd ist bei 3,8, also noch am negativsten vielleicht da unterwegs von 5.
Aha. Okay. Ach, ich sag, du bist bei 8.
Damit liegst du richtig.
Wunderbar. Na dann. Ja, du hast mir schon mal nicht weniger Lust gemacht auf den Film. Das ist schon mal gut. Ich hatte jetzt ein bisschen Angst, dass du mir den ausredest.
Nee, ich kann, klare Empfehlung für Election aus dem Jahre 1999.
Ja, sehr gut.
Macht Laune.
Gut, dann kommen wir jetzt zu einer Serie.
Mhm.
Eine Miniseries. Die sind ja bei Leuten wie Dennis zum Beispiel nochmal eine Ecke beliebter als Serien, bei denen man nicht weiß, ne, gibt es da ein Ende in Sicht, wann überhaupt?
Und geht mir genauso.
Bringen sie es rund zu Ende und so. Mhm. Geht ja auch so, ja?
Ach so, ich wollte noch erwähnen, das können wir auch dann gerne in der nächsten Aufnahme, die irgendwann wahrscheinlich kommen wird, mit Guest zusammen, weil du ja meintest, ihr hattet den Konflikt bei, wie ist die, von dem Typen, der auch Lost geschrieben hat, was ist der?
Leftovers.
Ja, Leftovers. Ja. Ich habe mir ja mittlerweile Severance angeguckt.
Oh.
Und das war doch auch, das war doch diese Streitserie zwischen eine der Streitserien zwischen euch, oder?
Ich glaube, er hat da mal Punkte nachgereicht und da war ich auf jeden Fall enttäuscht, ja.
Ja. Ja, da, und bei der Aufnahme war ich dabei, wo er Punkte nachgereicht hat.
Okay.
Mhm. Ja. Und ihr hattet mich, glaube ich, auch vielleicht davor oder nach der Aufnahme eben
jetzt hab ich schon wieder Angst.
Gefragt. Brauchst
ist,
du nicht.
Es ist jetzt wieder dieser Moment bei Sachen, die einem so irgendwie am Herzen liegen. Ne? Wenn es dann um die Meinung anderer geht, ist man irgendwie so angespannt. Ey.
Ja, wir müssen auch gar nicht groß ausdiskutieren. Ich hätte natürlich gerne Gäste dabei gehabt, um auch seine Meinung zu vielleicht einzelnen Sachen. Für mich war das eine 10-Punkte-Serie. Ich
habe
die
nice, Alter.
So gefeiert.
Fett.
Allein die Grundprämisse, Alter, mit diesem getrennten Ich, das war ist so mega und was daraus gemacht wurde.
Und die kommt halt audiovisuell wirklich speziell
total
daher.
Ich liebe das
so
Alter,
abgeredet. Was ist Ben Stiller für ein geiler Regisseur,
ja, Mann,
Alter?
Ja, Alter.
Der hat da manche Episoden gemacht, wo ich hinterher dachte so, wow, wenn das ein Kinofilm gewesen wäre, gäbe es Preise, ey.
Und ich musste sowas von meiner Meinung über Ben Stiller revidieren aufgrund dieser Serie. Ich habe mich ja halt immer wieder schwer mit ihm getan, weil ich so
auch mit seiner Regiearbeit?
Was hat er denn davor noch gemacht? Ich kenne halt ihn vor allem als Schauspieler halt natürlich.
Tropic Thunder natürlich.
Tropic Thunder. Gut, okay, ja. Ja, mochte ich natürlich.
Ein Meisterwerk.
Mochte ich. Nee, vor allem als Schauspieler, ja. Zwar nicht immer unbedingt mein Humor, aber
nach der Serie,
Alter, da habe ich eine sehr hohe Meinung von Ben Stiller, wie er das da inszeniert hat. Mhm. Mega. Ja, habe ich mit Nathalie zusammengeguckt, die hat die Serie auch, also die beiden Staffeln.
Ach, hast du jetzt auch schon beide gesehen?
Ja, gleich in einem Rutsch. Wir haben die so gebinged-watched, Alter. Ich glaube, nach einer Woche waren wir durch.
Wie geil ist bitte dieses Verhältnis, was sie mit rund um Christopher Walken und John Turturro und so weiter.
Total,
aufziehen.
Alter.
Super
mega
geil gemacht, ey. Naja, fett, freut mich. Sehr schön.
Ja.
Na dann.
Also falls es ZuhörerInnen unter euch gibt, die bisher nur die nachgereichten Punkte von Guest präsent haben, ich mache Werbung für diese Serie.
Sehr schön. Dave reicht auch Punkte nach. 10 von 10.
Jawohl.
That's what's up. Sehr gut. Ja, okay, dann gucken wir mal. Wenn du Miniseries magst, dann könnte die nächste definitiv auch was für dich sein. Vielleicht hast du sie sogar schon gesehen, weil die ist ein paar Jahre alt, aus dem Jahr 2018. Im Ursprung von Hulu und hierzulande auf Amazon zu sehen, umfasst 10 Episoden, 40 bis 60 Minuten immer so, variiert ein bisschen, und heißt The Looming Tower.
Sag mir erstmal nichts.
Sag dir nichts. Okay. Der Creator könnte dir was sagen, zumindest sagen dir die Sachen, die er gemacht hat, was. Dan Futterman ist nämlich schon zweifach Oscar-nominiert für Foxcatcher und Capote. Und ich meine, 2 Oscar-Nominierungen auf 6 Autoren-Credits ist eine ganz gute Quote. Ja. Den kennt man tatsächlich auch eher als Schauspieler. Der hat 29 Acting-Credits und ist da ein Gesicht, was du schon mal gesehen haben könntest. So, der hat das zusammen created mit Alex Gibney, der wiederum 129 Production Credits und 2008 auch einen Oscar für eine Doku bekommen und also eher aus der Ecke. Und das Ganze basiert aber wiederum auf einem Buch von 2007 von Lawrence Wright, was den Pulitzer-Preis gewonnen hat. Deswegen also das Basismaterial hier ist auf jeden Fall eh schon anständig. Jetzt will ich nicht sagen, da kommt man nichts verkehrt machen, ne? Aber war eine ganz gute Voraussetzung, finde ich. Ja. Es geht um die Jahre, die zu 9/11 geführt haben. Und zwar um das sehr unglückliche Zusammenarbeiten bzw. Nicht-Zusammenarbeiten von FBI und CIA.
Ja.
Und wenn man sich mal mit diesem, also wenn man so in unserem Alter ist, dann hat man sich, glaube ich, zwangsläufig in den Jahren danach auch mit 9/11 beschäftigt. Ne? Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich habe tatsächlich dann auch mal so 1-2 Bücher gelesen, die aus heutiger Sicht wahrscheinlich in so eine Verschwörungsrichtung gehen. Aber ich meine, jeder von uns weiß, wo er war am 9. September 2001.
Das ist krass, war. Richtig.
Und ich meine, du bist gerade aus Miami zurückgekommen. Digga, ich bin am 10. September 2001 aus Miami verrückt, zurückgeflogen.
Alter. Verrückt. Das ist krass.
Was meinst du, was bei mir zu Hause los war? Weil die Leute nicht wussten, ist der am 10. geflogen oder am 11. sind die schon wieder da und so weiter. Und der Witz ist, wir haben 3 Wochen USA gemacht, wir haben eine Woche New York, eine Woche LA und eine Woche Miami auch in dieser Reihenfolge gemacht. So, das heißt, ich war Ende August, war ich noch in New York. Und mein Kumpel das erste Mal in New York und ich halt irgendwie schon 25 Mal da gewesen, also ungelogen, weil ich war früher dauernd in New York, so ich fand das so fett. Und dann, also gut, muss dazu sagen, ne, ich habe ja ein Jahr Flugbegleitung gemacht und da war ich halt schon 2-mal im Monat und so, also deswegen, oder nee, 1-mal im Monat. Aber egal, ich war oft in New York und er halt das erste Mal und dann ging es halt darum, okay, was sind so die Touri-Sachen, die du abklappern möchtest? Und er so, naja, World Trade Center wäre schon geil, ey, lass mal aufs World Trade Center gehen. Mhm. Ich so, okay, Alter, da ist in der Regel Mörder viel los, muss auf jeden Fall anstehen und so, aber eine Freundin von mir, die arbeitet in dem Laden. Deswegen, vielleicht kann die das irgendwie abchecken, dass wir da an der Schlange vorbei, irgendwie kann die uns vielleicht mit hochnehmen und so. Und dann haben wir die unten im Foyer getroffen und da meinte die, ey, normalerweise kein Problem, aber heute ist gerade speziell bliblablub, weiß nicht was und so. Also wenn ihr irgendwie in 3 Stunden nochmal kommt, so, dann können wir das versuchen. Idealer wäre dann und dann. Und ich noch so zu ihm, ich so, Alter, ganz ehrlich, du warst garantiert nicht das letzte Mal in New York. Das Ding rennt dir nicht weg. Kommst du halt das nächste Mal. Jetzt kennt ihr euch ja so. Du rufst sie an, die bringt dich da hoch. Easy so, weil ich war da schon ein paar Mal oben. Und wir hatten halt eine Menge anderes noch auf dem Programm und so. Und ja, und dann nach LA und Miami und so. Und dann fliegen wir zurück und halt wirklich wieder angekommen in Europa.
Das ist krass.
Geht das Ding los mit den Türmen und die brechen zusammen. Und wie gesagt, mein Telefon stand nicht mehr still. Und deswegen, ich weiß natürlich sehr genau, wo ich da war. Und es war halt auch wirklich ein super unheimlicher Moment, weil ich einfach 2 Wochen davor halt noch in diesem Ding stand und da schon ein paar Mal oben war und sowieso die Härte, ne, diese Freundin von mir, die hat an dem Morgen verpennt und die hat jeden Morgen aus New Jersey nach Manhattan gependelt und hat so ihren Zug verpasst und kam gerade an, als die Dinger zusammenbrechen. Ja. Die war am 30. Stock, ne? Also ja, ciao. Perfekt, Alter. So. Ja. Deswegen, also die ganzen, ich kenne so viele Geschichten dann von Leuten eben, wo die waren und was, wie so, also super unheimliche Stories und was es da alles gibt. Mann. Und von den Leuten, die sich irgendwie, die gerade Urlaub hatten und obwohl sie sonst in den Turm gewesen wären, weil sie da arbeiten, aber dann in dem Flugzeug saßen, was da reinflog und so. Also die unglaublichsten Geschichten und alles super dubios. Und ich war dann eben in den Jahren danach auch immer wieder verwirrt, weil wenn du dir die Bilder anguckst, Alter, wie der Moment, wie die Dinger zusammenstürzen, vor allem, ich glaube, der 2. Turm ist es, ne? Das sieht halt aus wie eine kontrollierte Sprengung. Mm. Das Ding bricht so in sich zusammen, Alter. Das war für mich so unlogisch. Egal. Habe mich dann damit befasst und so und dabei aber eben auch mitbekommen, was halt im Vorfeld unter Bush und noch früher so, was da schiefgelaufen ist, beziehungsweise wie einfach die Saudis, die Beziehung von USA zu Saudi-Arabien halt so gepflegt wurde und die damit über 2 Ecken halt Al-Qaida mitfinanziert haben, so. Also, wie auch immer. Jetzt beschäftigt sich diese Serie halt intensiv mit der aufkommenden Bedrohung durch Al-Qaida. Natürlich, ne, federführend da Osama Bin Laden, der auch dann immer nur UBL genannt wird. Also, sie hantieren hier sowieso mit vielen Abkürzungen. Natürlich ist das auch die Sorte Serie, wo du halt schon auch sehr viele Informationen vermittelt bekommst. Aber was halt wirklich cool aufgezogen ist, ist, dass du diese 2 unterschiedlichen Lager hast. Und natürlich auch hier wieder unterschiedliche Zeitebenen. Weil es gibt nach 9-11, ein paar Monate danach, gab es dann diese Anhörung, wo sich eben diese Abteilungen verantworten mussten. Ne, da gab es eine Anhörung und jeder musste sagen, wie es dazu kommen konnte, dass das niemand wusste, so, dass das passieren wird. Weil die sich ja intensiv mit den Themen schon im Vorfeld befasst haben. Und deswegen haben wir immer wieder auch, springen wir in diese Anhörung von heute quasi und dann aber zurück bis Mitte der 90er, als das losging unter Clinton und eben dem Aufkommen von Al-Qaida in den dann späten 90er Jahren. Und eben vor allem um diese Rivalität zwischen FBI und CIA und die Zuständigkeiten, die halt so haben.
Ja.
Weil das ist halt wirklich unglücklich. Also du hast auf der einen Seite diese I-49 heißt die Abteilung, die da zuständig ist. Und auf der anderen Seite beim CIA Alex Station.
Mhm.
So, die sollten, die waren eigentlich angewiesen von den Chefs jeweils, dass sie untereinander Informationen austauschen. Mhm. So, das heißt, alles, was die da in Erfahrung bringen, soll die andere Abteilung gesagt bekommen, damit die damit arbeiten können und vice versa. So, jetzt hat aber vor allem das CIA immer wieder das Bedürfnis, da Informationen zurückzuhalten, mhm. weil die sagen, das FBI zieht dann einfach los und verhaftet blindlings irgendwelche kleinen Leute und jagt so die ganze Operation in die mhm. Luft, bevor wir überhaupt an die Hintermänner gekommen sind. So, ne? Und so jede Abteilung hat so ihre Rechtfertigung, warum sie so handelt, wie sie handelt. Und um diesen Kampf und das parallele Aufkommen eben und die immer größer werdende Bedrohung, die wird hier halt ausführlich gezeigt. Und das ist schon krass, weil du dir immer wieder denkst, boah, Alter, hätte sie doch einfach nur dieses Ding, was sie gesagt bekommen hat, weitergegeben. Mhm. Nichts wäre passiert. Oder die hätten einfach alle Bescheid gewusst und so. Ne? Weil das ist schon krass, wenn du überlegst, wie lange die Leute, die dann schlussendlich die Flugzeuge übernommen haben, wie lange die auf amerikanischem Boden waren mhm. und sich dort haben ausbilden lassen, Alter. Die waren auf fucking Flugschulen und so. Und da ist dann erst einmal was aufgefallen, weil einer gesagt hat, nee, für den Landeteil interessiere ich mich nicht so. Ich will das Flugzeug fliegen, landen brauche ich nicht. Mhm. So, dass da nicht sofort alle Alarmglocken losgegangen sind.
Das ja, das ist ja, klar. Das ist krass. Und ich meine, ja, die USA werden da sicherlich ihre Lehren dann daraus gezogen haben. Ich ja, viel also schlimmer. Wobei, in Deutschland hast du ja auch ähnliche Situationen, natürlich deutlich Low-Level, ja, aber wo es auch um Menschenleben geht.
Ja, aber wo halt ganz klar auch eben die Kommunikation und innerhalb, ja, unter genau. den Bundesländern einfach
richtig,
nicht funktioniert.
So,
wo genau. es halt einfach nicht sein kann, dass in Hessen einer irgendwie 14 Mal schon auffällig ist geworden so ist, dann nach Brandenburg marschiert, da irgendwas macht und die nichts davon mitbekommen haben. So. Ja, ist aber genau so das Ding. Ne? Mhm. Und hier sehen wir halt dadurch, dass es nicht wirklich einen Protagonisten gibt. So, du bist bei beiden Parteien. Ne? Wir sehen also den Chef vom FBI, John O'Neill, gespielt von Jeff Daniels. Und
mag ich ja sehr.
Ja, und vor allem, was richtig cool ist, jetzt ist da ein neuer Agent mit dabei auf Seite vom FBI, den sie halt brauchen, weil der aus Libanon kommt und deswegen Arabisch spricht. Mhm. Und der wird von Taha Rahim gespielt. Mhm. Den ich ja echt gerne mag. Also wir haben hier schon einiges von dem gehabt. Irgendwie ein Prophet war ja mit ihm. Ne? Und
ja, voll.
Mauretania und so. Ja, und der Typ ist ein krasser Schauspieler. Und er spielt hier eben diesen jungen Agenten, der da jetzt natürlich eine wahnsinnig wichtige Figur ist, weil der halt immer in diesen Gesprächen dann natürlich vermitteln muss und übersetzen und so weiter.
Boah, der hat doch letztens irgendwas gemacht.
Ja, yeah, der ist super aktiv, der ist voll gut, Alter. So, und das ist jetzt mal so die FBI-Seite.
Ja. Da mitgespielt.
Mhm, stimmt, ja. Wobei
stimmt,
das war eine kleine
wir
Rolle.
Haben die, Nathalie und ich haben hier Schlange gesehen, die Miniserie. Mhm. Da mochte ich ihn auch sehr. Hast du die mal gesehen?
Nee.
Okay.
Aber auch ich mag ihn wirklich, wirklich gerne. Und ich meine, also allein auch schon, ne, was der sprachlich machen muss, ist natürlich super, aber ist auch wirklich ein geiler Schauspieler. So, und dann haben wir auf CIA-Seite als Leiter von dieser Alex Station-Abteilung Peter Sarsgaard. Und er spielt diesen Martin Schmidt so geil unsympathisch, Alter. Das ist herrlich. So, und jetzt gibt es dann noch natürlich den Typ, an den dann diese gesammelten Informationen zusammenlaufen mussten, damit er sie dann dem Präsident weitergibt. Richard Clark heißt dieser Herr. Der wird von Michael Stuhlbarg gespielt. So, also das Line-up ist schon mal mit den wichtigsten Figuren wirklich geil abgedeckt, Alter, weil das alles richtig gute Schauspieler sind.
Cool.
Sondern ist bei Alex Station eben so die nächst ihm untergestellte, die dann irgendwann auch sehr wichtig wird. Diane Marsh heißt die Figur, wird von Ren Schmidt gespielt. Hat jetzt wahrscheinlich nicht jeder auf dem Zettel, aber in Nope war die dabei und For All Mankind hatte sie auch eine große Rolle. Könnte man schon kennen, aber dann hast du auch halt auch noch in kleineren Rollen wirklich bekannte Leute wie Bill Camp, Alec Baldwin spielt noch mit, Yul Vasquez, Jennifer Ely. Also wirklich gut besetzt und natürlich für so eine politische Serie haben sie es natürlich so aufgezogen, dass du auch immer wieder eben dann in den anderen Ländern bist, weil die müssen dann natürlich dahin reisen, mhm. Leute befragen, Leute überwachen und gucken, was da passiert, um irgendwie an diese Informationen und an die Absichten der jeweilig beteiligten Leute ranzukommen. So, das heißt, du siehst eigentlich, also es werden alle Parteien ganz gut erzählt und ich mag auch, wie sie das im Endeffekt dann so zusammengewoben haben. Und es ist halt schon krass, ne? Also, wie so das FBI halt irgendwie, also auch historisch gesehen, ne, die haben zu der Zeit einfach gerade angefangen, irgendwie als internationale Behörde zu arbeiten. Und das war für die CIA halt ein Teil des Problems, weil die halt sagen, das ist unser Revier. Also FBI ist für Amerika zuständig, Federal Bureau of Investigation, ne, und wir sind die Central Intelligence. Und ich finde halt, das ist halt so krass, wie lange die Al-Qaida unterschätzen und einfach nicht ernst nehmen und das alles verpennen. Und ja, das Ding haben die damals auch auf der Berlinale gezeigt, so, da war eben auch Dan Futterman und hat da dazu Dinge erzählt. Und das ist sowieso für den Deutschen, also ich habe mir...
Die haben die komplette Miniserie als auf der Berlinale gezeigt.
Naja, oder? Du hast ja auf der Berlinale immer so ein Seriencamp und je nachdem, was es dann inhaltlich ist, gibt es ja noch Panels dazu und so.
Okay.
Ja,
klar. Weiß ich nicht.
Und was ich interessant finde, habe ich jetzt natürlich nur gelesen und nicht selber gehört, weil ich es mir im Original angeguckt habe. Aber es gab auf Deutsch wohl Probleme, weil die damals, also heute kriegt man die wahrscheinlich eh nicht mehr zu hören, aber so die erste gedubbte Fassung, also die synchronisierte Fassung, die auf Deutsch rausgebracht haben, die war wohl ziemlich scheiße. Mhm. Und das ging nur so weit, dass Amazon dann eine neue in Auftrag gegeben hat. Mhm. Und wo das Ding musste dann einfach...
2018.
Ist krass, oh, oder? Ja. Wurde dann echt neu synchronisiert. Ja, und sind eben 10 Episoden, 5 RegisseurInnen und 7 AutorInnen haben das Ganze
sehr cool
gemacht. Also und cool. Ist wirklich sehenswert.
Ja, glaube ich.
Also,
ich habe da richtig Bock drauf.
Klar,
krass, dass die voll an mir vorbeigegangen ist bisher.
Es gibt natürlich, also bringt der Stoff so ein bisschen mit, dass du halt auch eben Passagen hast, die sich so sehr nach Labern anfühlen, ne, weil halt einfach ganz viele Informationen ausgetauscht werden.
Ja.
Die ganze Zeit werden die arabischen Namen um die Ohren geballert. Ne? Und dadurch kann man stellenweise das Gefühl haben, vielleicht ist das Pacing nicht optimal oder so. Aber es ist inhaltlich einfach schon wahnsinnig interessant. Und es ist halt geil gespielt. Also, wie gesagt, alle beteiligten Leute. Vielleicht, also ein Ding, John O'Neill in der Figur, also Jeff Daniels Figur, ist ein ziemlicher Womanizer. Mhm. Das Ding muss man kaufen, finde ich, weil
Jeff Daniels Playboy vom ist
für mich jetzt nicht unbedingt der, wo ich denke, okay, ist so klar, dass dem sofort eine Frau am Arm hängt, wenn er in den Raum kommt. Ey, pff, logisch. Den musst du kaufen, ne? Aber auch so, ich liebe ja auch Bill Camp, Alter. Ich finde den immer gut, Mann.
Die Besetzung ist schon krass. Weißt du oder hast du das Gefühl gehabt, dass sich auch manchmal inhaltlich Freiheiten genommen wurden, um das Ding zu erzählen? Oder stand wirklich die Realität, die wahrheitsgetreue Erzählung im Vordergrund?
Also natürlich steht hier halt auch dran, dass einzelne Dialoge und Events for dramatic purposes verändert wurden. Aber das fühlt sich jetzt nicht so an, als hätten die hier irgendwie so das, als hätte
gab's nicht.
Der Stoff das Emmerich-Treatment bekommen. Ja, genau.
9-11 gab's nicht, Punkt.
Alles ausgedacht. Ja, nee, also es ist schon, was vor allem auch wirklich nochmal zusätzlich unter die Haut geht, weil es gibt ja im Verlauf der Serie, es gab ja lange vor 9-11 dann Anschläge, ne? Weil das ist ja, geht ja zeitgleich wirklich im Jemen, im Kongo und sonst, es geht ja überall gleichzeitig dann auch irgendwann los. Und deswegen, wir sehen viele Bombenanschläge oder Attentate und so. Und dann streuen die aber halt auch immer wieder echte Bilder ein. Mhm. Also du siehst dann echte Aufnahmen von damals, die Kamerateams gemacht haben, als halt die Botschaft attackiert wurde und so. Und das geht schon unter die Haut, Alter. Und dann natürlich auch mit 9-11, ne? Also so die Bilder, Alter. Es ist immer noch einfach, das ist auch jetzt so, ne? Ich kann da nicht drüber reden, das ohne Gänsehaut zu haben, es ist einfach super krass so. Es ist für mich immer noch halt so ein Event und was so hängen bleibt. Und das ist halt irgendwie krass, dass das jetzt nochmal für mich präsenter ist als das Ding, was in Berlin passiert ist und so, ne? Obwohl es näher ist.
Du meinst
es
mit dem Breitscheidplatz?
Ja, genau. Ja. So.
Ja.
Verfilmt, haben sie auch verfilmt, glaube ich jetzt, ne? Ja, aber wie auch immer, also weil da wahrscheinlich jeder irgendwie einen Bezug zu hat.
Hauptsache Uwe Boll macht darüber keinen Film.
Ja, naja, ich meine, es gab ja schon auch den mit Nicolas Cage, habe ich gar nicht gesehen. Da gab es auch so einen 9-11-Film.
Ach so, World Trade Center von Oliver Stone. Ja.
Dann war Oliver Stone, okay.
Genau, und da gab es ja auch hier United,
97, den Airlines,
wo er wahrscheinlich erfolgreich Teile der Passagiere doch die Terroristen überrumpelt haben.
Mhm. Mhm. Ja, eben, und dann ja noch im Pentagon und. Also es ist halt schon krass, also auch wenn du halt siehst, was da für eine Organisation dahinter steckt.
Ja,
und das versucht die Serie natürlich ansatzweise aufzuzeigen und das ist halt schon auch mörderinteressant, Alter. Und deswegen, ja, also auf jeden Fall eine Empfehlung. So, man muss eben an der einen oder anderen Stelle halt ein bisschen durchhalten.
Mhm.
Also jetzt, man darf natürlich keine Action-Serie erwarten, obwohl es hier schon, also gibt schon Passagen, die wirklich auch, also wo ordentlich was passiert.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn ich mich mit dem Thema auch filmisch oder serientechnisch befassen möchte, ich weiß nicht, ob dann halt die Action im Vordergrund stehen sollte. Da würden für mich auch eher die Dialoge und möglichst auch irgendwie ein Wahrheitsgehalt, der da repräsentiert wird, im Vordergrund stehen, ganz klar.
Ja,
da passt auch irgendwie die Besetzung
halt so,
voll gut. Ja,
es ist
Jeff
halt
Daniels kaufe ich das dann irgendwie, vielleicht nicht dieses Womanizer-Ding, aber halt so eine Rolle.
Nee, aber der spielt es super.
Glaube ich.
Vor allem, weil er halt immer, also er spielt den Typ, der halt eine ziemlich kurze Zündschnur hat und halt auch wahnsinnig drunter verzweifelt, dass diese bürokratischen Abläufe so beschissen sind, wie sie sind.
Ja.
Ne? Weil die halt immer wieder ausgebremst werden, so einfach Red Tape überall.
Mhm.
Und das ist halt auch retrospektiv so dämlich, Alter, wenn du dir das anguckst. Und es hat halt leider auch irgendwie so einen aktuellen Bezug jetzt wieder, wenn du dir siehst, was Trump da abzieht, ne? Und wie wichtig das ist, dass du in so einer Demokratie eben sinnvolle Abläufe hast bei solchen Entscheidungen. Und ja, also auf jeden Fall sehenswertes Ding. The Looming Tower aus dem Jahr 2018. 10 Episoden. Jetzt Punkte. 8,0 auf IMDb. Metascore ist bei 74. Letterboxd 3,8. Da ist sie nämlich auch zu finden.
Ich sag, du bist bei 9 Punkten gelandet.
8,5.
8,5, shit.
Ist heute so ein Tag, wo man einen halben daneben schießt, ey.
Anscheinend.
Ja. Ja, aber 9 Punkte wäre genauso fein, ne? Also ist auf jeden Fall in dem Bereich, ey, weil das ist wirklich eine sehenswerte Sache.
Okay, na dann sei mal gespannt, ob die Serie, die ich jetzt hier mitgebracht habe, ob die auch so sehenswerte Geschichte ist. Weil vom Ansatz her, wenn man die Namen hört, ja, wird nicht beworben auf dem Plakat, auch mit Stephen King und J.J. Abrams, die halt schon zusammen auch als Produzenten eine Serie an den Start gebracht haben. Oh, ich krieg gerade die Nummer nicht zusammen. Schande.
Die was?
Wie die Serie heißt, über den Mord an JFK.
Ach so, pass auf. 11-22-63.
Perfekt. Das Datum natürlich.
Ja, oder? Kommt hin. War das so? 22. November 63?
Ich habe es nicht verifiziert, aber klingt gut. Und die haben jetzt nämlich, nicht jetzt, die haben im Jahr 2018 und 2019 nämlich 2 Staffeln und damit abgeschlossen die Serie Castle Rock produziert.
Ach ja. Passend zu seinem Entertainment.
Ja.
Okay.
Hast du die zufällig gesehen?
Nee, aber ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass ich bei den Stoffen tendenziell so ein bisschen skeptisch bin, weil ich da einfach wirklich schon viel Schlechtes gesehen habe. Und Under the Dome war ja, glaube ich, auch ein Stephen King-Stoff, ne?
Ja, genau.
Alter, war das ätzend. Aber das ist halt auch sowas, ich mache so, dann gerade bei solchen Serien mache ich es oft davon abhängig, welcher Sender macht denn das. Also für wen wurde das produziert? Und bei Under the Dome war halt der Genickbruch, dass das, glaube ich, NBC war oder so. Dass das halt mörder-mainstreamig sein musste.
Ja.
Und
ich konnte der ja auch nicht so viel abgewinnen.
Under war dünn, ne?
Ja, ja, voll.
Ich wollte die ganze Zeit wissen, was geht denn jetzt mit der scheiß Kuppel? Können wir da mal ran hier? Genau, und dann geht es die ganze Zeit um irgendwelche Atzen, ey.
Ja. Mich hat die Serie dann halt schnell genervt.
Mhm.
hier.
Ich habe auch nur eine Staffel gesehen, ne? Also,
ja, okay. Also hier hat ne, zwei Staffeln und ist abgeschlossen. War im
Ach so, ist vorbei.
So angepeilt,
ja?
Ist vorbei.
Ach.
War wirklich so angepeilt und.
Ist auch fast eine Art Miniserie.
Ja, genau. Hat nämlich auch nur 10 Folgen die Staffel. Und ähnlich wie bei der Serie The Looming Tower gibt es hier auch eine Range von. Kürzeste Folge ist 35 Minuten, die längste 60 Minuten.
Okay.
Wobei die in der Regel halt so 45 bis 50 Minuten gehen, die Folgen. Also ist man vielleicht auch von der Laufzeit her relativ schnell durch.
Ey, und sag mal, laut IMDb war das auch Hulu?
Genau.
Jetzt kommst Hulu. Du auch mit einer Hulu-Serie aus dem Jahr 2018, Alter? What the fuck?
Lustig, was?
Unheimlich, okay.
Ja. Und ich schwöre, wir haben uns wirklich nicht abgekaspert.
Nee, eben. Ist ja lustig.
Ja, aber wie du ja weißt, und wenn es halt Leute gibt unter den ZuhörerInnen, die mich nicht so gut kennen, Natalie und ich, meine Frau und ich, ziehen uns ja ganz gerne schon seit vielen Jahren alles das rein, was irgendwie auf Stephen King-Stoffen basiert.
Ja, ich kenne auch niemanden, der da mehr gesehen hat als du. Und vor allem, du hast ja auch bei ganz vielen die Bücher dazu gelesen, ne?
Nee. Da bin ich ganz schlecht aufgestellt.
Echt?
Ich hatte angefangen als Jugendlicher. War eine Erinnerung, die sich auch bei mir eingebrannt hat, neben dem, was an 9-11, was ich da an dem Tag gemacht hatte, war halt die Situation, dass ich meine Großeltern in Ostfriesland haben die mal gewohnt, waren fleißige Kirchengänger, so bin ich sozialisiert worden. Das heißt, wenn ich bei denen zu Besuch war, war klar, und das fiel über einen Sonntag, war klar, shit, Sonntagvormittag ist gelaufen, ich muss in die Kirche gehen. Wenigstens war es ja eine evangelisch-lutherische Kirche, also ich glaube, ich wäre noch mehr verzweifelt in der katholischen Kirche. Mhm. Und ich glaube, ich war da 15, ja, und fand halt Stephen King total cool, hatte da eben ein Kurzgeschichtenbuch von ihm am Start. Und das habe ich dann halt mir in die Bibel geklemmt und dann eben diesen Stephen King-Roman während der Predigt gelesen.
Alter, wie geil ist das denn, ey?
Aber mein Großvater, der ist irgendwann mit, weil der sich gewundert hat, was liest denn der 15-Jährige in der Bibel rum?
Vor allem so engagiert.
Ja. Hat natürlich Wind davon bekommen und mir dann Wut in Brand die Bibel oder vielmehr den Stephen King-Roman.
Geil, ey. Bibel ist doch nicht so ein Page-Turner. Irgendwas ist da verdächtig, ey. Was los?
Genau, okay. Ne? Vielleicht kennt man es ja auch. Also zumindest war es bei mir in der Grundschule so. Wir hatten dann irgendwie hinten eine Couch und dann auch ein kleines Bücherregal mit Büchern. Und dann haben wir uns irgendein Geschichtsbuch genommen und da eigentlich reingeklemmt, irgendein Biobuch mit einer nackten Frau.
Natürlich.
Ja, und da wussten die Lehrer natürlich auch sofort Bescheid. Kichernd, die Juniors da hinten, das wird sicherlich nicht die geschichtliche Abhandlung der Römer sein.
Umpa! Ja, okay.
Naja, genau. Nee, also da, ich hatte als Jugendlicher ein paar Stephen King-Romane gelesen, aber später leider nichts mehr wirklich. Das sind auch riesige Schinken in der Regel. Ich habe größten Respekt davor, was der alles in welcher Masse und Länge geschrieben hat. Das ist echt krass.
Ja. Ey, aber jetzt überlege ich mir gerade so Stephen King in Friesland. Warum gibt es eigentlich nicht so, das wäre doch mal was, Alter, so friesischer Folk-Horror.
Ja, stimmt.
Weil das gibt es ja jetzt so aus Österreich einiges, ne?
Genau.
Da würde sich doch Friesland, also zumindest mit meinem Bild, was ich von Friesland habe, auch voll anbieten, Alter.
Oder auch Folk-Horror und Thriller gibt es ja viel aus den skandinavischen Ländern.
Ja, aber das hat man ja sonst auch, aber weißt du, könnte man noch so ein Midsommar-Szenario machen mit so irgendwelchen absurden friesischen Bräuchen. Naja, weil sonst ist das ja immer tendenziell in so Waldgegenden oder halt eben Bergen oder so, aber mal das so in so einem Flachland zu machen, finde ich irgendwie auch voll geil.
Voll. Ja, dann bekommst du mal eine andere Seite. Ist weil ja, so, glaube ich, immer noch so Otto Walkes geprägt.
Ja, voll, Landstrich, eben, ne? Klar. Mit seinem Friesenschwur. Aber es gibt so 1001 Krimi, die da irgendwie im Watt spielen. Stimmt. Oder auf irgendwelchen Nord- oder Ostseeinseln. Okay.
Ja, vielleicht bringen wir Gäste dazu, nicht Carlssons Krieg umzusetzen, sondern so ein Ostfriesen-Mystery-Ding.
Midsommar auf Friesisch, ja, genau.
Den Meisterregisseur.
Okay. Alienen. Geil, jetzt Castle Rock, jetzt bin ich mal gespannt.
Ja, Bad Robot produzierte, J.J. Abrams, Old Curiosity Shop und Warner Brothers Television, aber eben, wie du schon herausgefunden hast, auf Hulu. Und hab mir noch rausgeschrieben, wer hier mitunter Regie geführt hat. Also waren wieder eine Menge beauftragt, aber 3 Folgen hat Greg Yatanis gedreht, der hat sich mit Serien wie Dr. House oder dann auch mit House of the Dragon Namen gemacht, hat zwischendurch auch Banshee mehrere Folgen gedreht. Mhm. Und den du wahrscheinlich viel mehr kennst, ist Michael Appendahl. Der wurde auch für 3 Folgen beauftragt. Mhm. Den kennt man vor allem aus Regiearbeiten, wie der vielleicht dann hier inhaltlich artverwandten Serie American Horror Story, The Walking Dead, Legion, Mad Men.
Ja, ist ja schon. Ja, Walking Dead, da habe ich den oft gelesen, ja.
Mhm. Stoffentwicklung kommt von Sam Shaw und Dustin Thomason. Die haben teilweise die gleichen Sachen gemacht und auch nur 4 Sachen vor dieser Serie hier. Ich kannte die 0 und ja, hatte die auch nicht bei Manhattan, eine Serie von 2014 auf dem Schirm, die vielleicht auch ein bisschen bekannter ist.
Alter, ich muss hier, ich habe jetzt gerade mal geguckt, weil es sind halt wirklich 14 RegisseurInnen insgesamt. Ja. Aber eine Folge hat Anna Lily Amypour gemacht. Das ist die Regisseurin von A Girl Walks Home Alone at Night.
Ah, okay.
Den fanden wir nämlich so super. Ja, und da ist schon gerade die Stimmung, ist ja schon echt total speziell, Alter. Mhm. Okay, geil.
Aber ich sag mal noch was zur Story erstmal.
Ja.
Das ist nämlich, die basiert nämlich nicht 1:1 auf irgendeinem Stephen King-Roman, sondern basiert einfach auf vielen Figuren und vor allem dem Ort Castle Rock, der in verschiedenen Romanen eine Rolle spielt.
Ja, das war ja immer so sein fiktiver Ort.
Genau,
ne?
Der fiktive Ort. In Dead Zone zum Beispiel, Stand By Me, in Dark Half, Needful Things und so weiter.
Wow, okay.
Stadt in Maine, im Bundesstaat Maine, wo ja auch sonst sehr viel von Stephen King irgendwie spielt. Mhm. Und der Ort halt vielleicht ja auch so ein bisschen aufgrund seiner Kargheit und der Tristesse manchmal dann eine düstere Stimmung erzeugen will, wie er auch hier in der Serie. Und steigt erst einmal damit ein, dass man einen Sheriff, den Sheriff von Castle Rock halt sieht, wie er scheinbar, wie so oft, mit einem Kaffee in so ein Schneegebiet, also ja, ein Waldgebiet fährt, um da halt Ausschau zu halten, irgendwie zu warten. Und tatsächlich einen Jungen aus dem Nichts dann auf dem zugefrorenen See laufen sieht. Und zwar handelt es sich bei dem Jungen um den jungen Henry Deaver, der da 11 Tage auf einmal im Wald verschwunden ist, im tiefsten Winter, und dem anscheinend ja nichts irgendwie groß an Erfrierung oder sonst was zugestoßen ist. Und sich aber auch nicht daran erinnern konnte, dass sein Adoptivvater, das war nämlich eine Pastor von der Gemeinde, mit gebrochenem Rücken tot von den Suchkräften nicht aufgefunden wurde. Die Suchkräfte, die halt eigentlich nach dem Jungen Ausschau halten wollten. Mhm. Der kann sich an rein gar nichts mehr erinnern, was in diesen 11 Tagen passiert ist. Und dann springen wir auch schon ins Heute, 27 Jahre später. Und Henry Deaver tritt dann nämlich wieder auf die Tagesordnung, der hier und in den ganzen Folgen danach der ersten Staffel von Andrew Holland gespielt wird.
Hm.
Den kannte ich natürlich vor allem aus Moonlight oder auch aus Selma, mit dem ich mich hier aber in der Serie leider ein bisschen schwer getan habe.
Wie kommt das?
Ich habe ihm die Rolle nicht so abgenommen oder er hat sie mir zu negativ dargestellt. Er ist halt hier ein sehr nachdenklicher Typ, was manchmal nicht ganz so zur Story unbedingt passt. Ist aber war eher eine Kleinigkeit. Ja? Wenn man da hinwegsehen kann, dann, oder wenn man es nicht wahrnimmt, dann ist alles fein. Das hat jetzt hier auch keinen entscheidenden Ausschlag gegeben.
Okay.
Der ist mittlerweile Anwalt in New York und fühlt sich da auch wohl, besucht eigentlich auch nicht wirklich seine Adoptivmutter, Ruth, die hier gespielt wird von Sissy Spacek. Auch hier mal wieder natürlich.
Sissy Spacek?
Ja, Querverbindung, kennt sie natürlich aus der berühmten Stephen King Romanverfilmung Carrie zum Beispiel.
Mhm.
Und die sich aber natürlich total freut, dass er auf den Plan tritt. Aber er tritt halt auf den Plan mal wieder nach langer Zeit, weil kurz davor in dem örtlichen Gefängnis, Shawshank Prison, was man aus Die Verurteilten kennt,
geil.
Da nämlich der Gefängnisdirektor, dessen Renteneintritt kurz bevorsteht, nämlich sich umbringt, doppelt umbringt, indem er sich einen Galgen ins Auto, also einen Baum festzurrt, ins Auto steigt und mit dem Auto über eine Klippe in den See reinfährt. Also er sicher gehen will, dass er auf jeden Fall drauf geht.
Alter, okay.
Und er einfach nur einen Brief halt an seine Frau hinterlässt und darum um Entschuldigung bittet und eben darauf hinweist, dass was mit Vorsicht zu genießen ist. Und was er damit meint, sieht man dann auch kurz davor, weil die neue Gefängnisdirektorin, die da dann auch mitbekommt, dass ein kompletter Gefängnistrakt seit einem Brand vor mehreren Jahren gar nicht mehr erst aufgemacht wurde, den halt inspizieren lässt von einem Polizisten, Angestellten in einem Gefängnis, und der sich dann halt in die Untiefen dieses Gefängnistraktes begibt, wo es dann auch so ein Mannloch gibt, zugedreht, er das aufdreht und erstmal ewig lange Leiter runtersteppt, um dann festzustellen, krass, Alter, hier ist ein Typ, der heißt hier in der Serie auch einfach nur The Kid, gespielt von Bill Skarsgård.
Ja, was ganz Neues.
In einen Käfig gehalten wird. Und ja, ohne Tageslicht. Und dann halt rauskommt, shit, der Gefängnisdirektor hat halt The Kid über Jahre hinweg verschlossen gehalten. Mhm. Und warum, zeigt sich dann halt in dieser Serie. Also es wird, okay. Ja, also der Polizist sieht natürlich, der hat da täglich sein Essen bekommen. Mhm. Der Gefängnisdirektor hat kam da immer vorbei, auch dann eben um zu reden. Aber The Kid hält halt so eine ganz komische, düstere Ausstrahlung. Und irgendwie, wenn der irgendwo auftaucht, dann passiert halt irgendwas. Mhm. Oder kann was passieren. Und das wird hier in dieser Serie aufgezeigt. Genau, und der tritt auf den Plan, weil der redet nicht. Kann auch nicht sagen, warum er da eingesperrt ist, oder tut er eben auch nicht, sondern sagt
auch
halt
nicht
nur,
neu bei Bill Skarsgård.
Sagt halt nur, er will mit dem Anwalt Henry Deaver sprechen. So. Mhm. Und deswegen tritt halt Henry Deaver auf den Plan. Und
okay, aber das klingt insgesamt so, wenn du es meinst mit dem Knast, und dann geht es eine lange Treppe runter und dann wird da unten Kind in einem Käfig gehalten.
Ja, nee, es ist ein erwachsener Mann.
Oder halt
aber
Bill Skarsgård
halt
als The Kid.
Er weiß angeblich seinen Namen nicht. Wie gesagt, er quatscht auch sonst nicht viel.
Ist offenbar auch schon eine Weile da unten.
Ja, mehrere Jahre da unten.
Nee, ich meine nur, das Ganze klingt halt von der Tonalität her schon auch wieder sehr nach dem, was man von Stephen King erwartet. So mit so entsprechend düster wahrscheinlich, und soll sich halt alles wahrscheinlich so ein bisschen nach unheimlich Horror anfühlen.
Ja, genau. Und soll sich halt auch was anbahnen.
Aber funktioniert das? Also
semi. In der ersten Staffel halt für mich semi, weil das basiert eben nicht auf einem Stephen King-Roman, sondern greift halt vor allem den Ort auf und auch vielleicht Figuren.
Ja, mehrere Orte scheinbar von Stephen Kings Sachen, ne?
Ja, genau.
Castle Rock und dann den
Knast. Ja, genau.
Und
Shawshank Prison, absolut. Und die Stoffmacher, da halt so J.J. Abrams Herangehensweise und die von Stephen King irgendwie vermischen wollten. Und
ach, okay.
Ja. Das laste ich so ein bisschen der ersten Staffel an, weil sie nicht erklärt, welche Figur jetzt welche Rolle eigentlich hat und wer hier gut und wer böse ist. Das verquickt sich halt immer so ein bisschen mehr. In welchen Zusammenhängen?
Ich finde das tendenziell eher gut,
ja,
wenn man das nicht so aufs Brot geschmiert bekommt.
Ja, es zieht sich halt einfach viel zu lange.
Ah, okay, ja. Ja, das ist weniger gut.
Und man hat gleich am Anfang halt das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht. Das mochte ich noch in den ersten beiden Folgen, weil das, was man dann auch an, ich sag mal, umgesetzter Gefahr, also das, was da passiert, ja, sterben natürlich auch Leute. Das ist schon ganz cool. Das wird aber dann halt ziemlich schnell weniger. Und vor allem die Rolle von The Kid, damit wird halt viel gespielt und man weiß halt wirklich nicht, ist er böse, weil da zufällig immer was passiert, wenn er am Start ist und zu sehen ist? Oder ist er wirklich dieser Unschuldige und aufgrund seines, ja, naiven Aussehens, weil er da eben ja, so lange gefangen gehalten wurde und niemand weiß, wer er eigentlich ist. Ob das halt wirklich jemand Nettes ist, so der zu Unrecht so lange festgehalten wurde.
Okay, verstehe.
Das mag ich an sich schon, diese Grundprämisse, aber das zieht sich halt viel zu lange. Und ob es aufgelöst wird, lasse ich jetzt auch hier mal an der Stelle stehen. Ich konnte dann halt deutlich mehr mit der zweiten Staffel anfangen.
Ach so, das wird besser, ja.
Die dann auch mit, auch wieder natürlich an dem Ort spielt, aber mit einer ganz anderen Geschichte und auch mit anderen Schauspielern.
Ach so, die Staffeln sind in sich abgeschlossen.
Genau.
Okay, aber es ist trotzdem vorbei. Also es gibt nur diese beiden Staffeln. Das ist
definitiv vorbei, ja.
Aha.
Wir sehen hier nämlich zum Beispiel eine Lizzie Kaplan, die wir aus Cloverfield, J.J. Abrams natürlich kennen. Mhm. Die mag ich sehr, die macht es auch hier echt cool und kompromisslos.
Okay.
Wir sehen hier auch im Barkhad Abdi, der...
Ach, hier Captain Phillips, ne?
Genau, Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller für Captain Phillips, macht das auch gut. Wir sehen hier eine Jane Levy, oder ja, Levy spricht man es, glaube ich, aus, ne?
Ich weiß nie, ob das Levy oder Levi ist, oder das ist, glaube ich, auch wirklich wieder so von Fall zu Fall unterschiedlich.
Mhm.
Ist sie denn verwandt mit Eugene und Co.? Eugene und Co.? Nein, ist sie nicht. Ist ja auch ein super häufiger Name.
Und wir sehen halt hier auch eine ziemlich coole Rolle, Tim Robbins, den man auch hier wieder Referenz mit.
Aber da spielt Shawshank keine Rolle, ja?
Nee.
Okay.
Also nicht mit ihm in der Rolle, er spielt hier Pop.
Mhm. Okay.
Ja, die war dann deutlich linearer erzählt. Mir ging es halt bei der ersten Staffel auch tierisch auf den Sack, womit ich ja prinzipiell, glaube ich, ein bisschen mehr was anfangen kann, wenn mal was in Rückblenden erzählt wird, als bei dir.
Ja.
Hier ging es mir in der ersten Staffel tierisch auf den Sack, weil auch dadurch halt dieses Gefühl der Unsicherheit vermittelt werden sollte. Und Nathalie und ich haben uns ab der vierten Folge bis zum Ende halt gefragt, verstehe ich nicht. Ja, ich auch nicht, Und wir haben dann halt Making-of gesehen der ersten Staffel und da haben dann eben die beiden Macher hier Sam Shaw und Dustin Thomason erwähnt, was sie eigentlich wollten und warum sie es so umgesetzt haben und ja, war halt nicht so unbedingt meins.
Also ist es nicht das geworden, was sie wollten?
Doch, oder? Es ist genau das, was geworden, was sie wollten. Eben keine lineare Struktur und eben vor allem die Unsicherheit oder ein Angstgefühl erzeugen durch diese Unsicherheit und die Unklarheit dieser Figuren, vor allem eben bei The Kid.
Okay.
Ja. Molly Strand kommt hier noch. Quatsch. Die Rolle heißt Molly Strand. Mann, Alter, ich verwechsel das immer. Melanie Lynskey kommt hier noch zum Tragen.
Ach,
die hatte ich ja vor nicht so vielen Monaten aus Heavenly Creatures.
Stimmt, aber das war ja ganz früh bei ihr.
Genau,
oder?
94, also, ja. Ich war auch beeindruckt, was die in der Zwischenzeit alles gemacht hat.
Aber stimmt, die ist aus Neuseeland. Mhm. Ja, die ist ja eine der Hauptrollen bei Yellow Jackets.
Noch nicht geguckt.
Okay, dann war sie in der ersten Staffel The Last of Us?
Ja, genau. Da macht sie mit. Ja, genau, da hatte ich sie auch mal wieder wahrgenommen.
Das fand ich auch so geil, habe ich mal in so einem Making-of gesehen, dass dann, ähnlich wie sie es auch bei Walking Dead gerne gemacht haben, dass sie dann irgendwelche Cameos hatten, die dann einen Zombie gespielt haben, ne, so war. Die ist ja mit Jason Ritter verheiratet.
Ah, okay, krass.
Und er ist dann mal als einer der Befallenen bei The Last of Us, glaube ich, da in Maske gewesen. Ja,
cool.
Voll gut.
Ansonsten keine kleine Rolle hat hier auch noch Scott Glenn, der
Alan
Pangborn,
besetzt,
früheren Sheriff, spielt, der dann eben auch in Beziehungen in höherem Alter mit Sissy Spacek, also ne, der Stiefmutter von Henry Holland hier, Henry Deaver spielt.
Mhm.
Ja, also besetzungstechnisch macht die schon was her, die Serie. Und wird auch ganz gut gespielt. Wie gesagt, erste Staffel hat mich nicht so gecatcht, aber die zweite umso mehr, weil da auch, man sieht da explizit mehr. Mehr Blut.
Ach so, ja.
Mehr Dramatik.
Mhm.
Schwarzer Humor, der mich auch sehr stark angesprochen hat. Kann man sich dann durchaus geben. Und wenn man ja keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat und ihr Wert auf meine Meinung legen solltet, dann zieht euch gerne einfach direkt die zweite Staffel rein und spart euch die erste.
Mhm. Klingt so. Aber wie bewertest du das? Also was soll ich jetzt raten? Den Durchschnittswert von den beiden?
Den Durchschnittswert, oder? Ja. Ich habe tatsächlich beide einzeln für mich in meinem Kopf bewertet und habe dann Gesamt. Ansonsten möchte ich natürlich erwähnen, ich werde hier nicht alles auflisten. IMDb ist auch voll bei den Trivia-Facts, welche Stephen King-Referenzen
es
hier halt
wirklich?
Gibt, Alter.
Ja, ja. Gut, das ist dann
es
was
gibt
für
natürlich
Fans.
Offensichtliche Sachen, auch gleich am Anfang, wie man halt den jungen Henry Deaver sieht, wie er versucht, irgendwie dann seine Spuren zu verwischen und rückwärts im Schnee läuft. Ja, Anspielung natürlich auf Danny in The Shining. Gibt aber auch unglaublich viel erstmal auf den ersten Blick nicht so krass erkennbare Sachen.
Klar.
Und das wertet die Serie
schön,
natürlich
ja.
vor allem für Stephen King-Fans dann ganz schön auf.
Kann man so ein bisschen auf Suche gehen.
Ja, Mann. Voll.
Geil.
Ja. 7,5 auf IMDb. Also kommt
gut.
jetzt nicht schlecht weg.
Mhm.
Das war's.
Ja, ich habe gesehen, Metascore hat sie von 67. Ist auch nicht schlecht. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das angucken sollte. Irgendwie macht es mich an, aber ich bin, weil das Ding ist, ich bin halt nicht der Typ für, dass der dann nur die zweite Staffel guckt, auch wenn es komplett unabhängig voneinander ist und so, ne? Das fühlt sich für mich so ein bisschen
schlecht. Du kannst halt vielleicht wirklich auch was mit der ersten Staffel anfangen, so wie ich das kenne und einschätze.
Na gut, Durchschnittswert ist 7.
Damit liegst du auch wieder richtig.
Ja, sehr schön. Alright. Na dann, kommen
also
wir schon.
Faktor bei mir, also erste Staffel, da war ich bei einer 6,5. So noch gerade. Und zweite war von mir mit einer 8 versehen.
Okay.
Deswegen passt schon mit einer 7. Ich würde eher eine 7 vergeben als eine 7,5.
Mhm.
Ah.
Ja. Naja, also für Stephen King-Fans, die müssen dann naja, offensichtlich auf jeden Fall mal reingucken, allein
ja,
wenn es da so viele
definitiv.
Referenzen gibt.
Wahrscheinlich gibt es auch einige Stephen King-Fans, die halt noch mehr mit der Serie anfangen können als ich.
Mhm. So, jetzt spreche ich über einen Film. Jetzt muss ich mal kurz in mich gehen, dass ich das noch alles komplett auch wieder zusammenkriege. Ja, weil das ist schon wieder eine Weile her, dass ich den gesehen habe. Und zwar ist das ein Film, ein recht kleiner Film aus dem Jahr 2011. Der heißt Thin Ice.
Mhm.
Der ist recht unbekannt, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob du davon schon mal was gehört hast.
Null.
Null. Okay. Er ist aber recht schön besetzt und ein bisschen die Sorte kleiner Film, die ich echt mag. Vor allem, weil das hier wieder in so eine Richtung schwarze Komödie geht. Also, wenn man sich das alles anguckt, dann an der einen oder anderen Stelle, weil es hier eben auch in einem ziemlich verschneiten Gegenspiel kommen, so ein bisschen Fargo-Vibes hoch und sowieso ist das eine dieser Krimi-Komödien, heißt, steht da auch noch mit im Genre, ne, so Caper, solche Sachen. Und da stehe ich ja generell drauf. So, Regisseurin Jill Sprecher heißt die Dame. Die hat nur 3 Regie-Credits, hat 97 Clockwatchers gemacht und 2001 13 Conversations About One Thing und dann 2011 diesen hier. Also alles mit großen Abständen und hat als Production Coordinator noch 10 Credits, also schon auch eher in dem Segment unterwegs, aber insgesamt halt nicht die Welt und hat eben diesen Film hier geschrieben mit ihrer Schwester Karen zusammen. Und das war ein bisschen ein Hickhack, bis der rauskam. Weil Schnittfassung ist hier wieder mal ein Riesenthema. Weil ursprünglich sollte der Film nicht Thin Ice, sondern The Convincer heißen. Also so hieß er zuerst auch und wurde dann Januar 2011 in Sundance gezeigt. Und dann kam ein Verleih und Produktionsfirma an und haben gesagt, das Ding muss komplett geändert werden. Das geht so nicht. Das muss schneller sein. Das ist alles zu langatmig und hier was anders, Ende anders und so weiter. So, jetzt hat sich die Regisseurin geweigert. Also haben ja schließlich die Rechte, haben die das ohne sie vorgenommen und haben den Komponist, der ursprünglich den Score gemacht hat, ersetzt und den Herrn, der das davor geschnitten hatte, auch ersetzt und haben die Regisseurin auch daran gehindert, das mit der Presse zu kommunizieren. Und sie hat aber dann natürlich mit der Presse insofern gesprochen, dass sie halt einfach gesagt hat, sie ist natürlich jetzt am Boden zerstört, was diesen Prozess angeht und würde halt gern ihren Namen aus dem Film entfernen lassen. Das wiederum wurde ihr nicht erlaubt. Hing da halt mit drin. Und jetzt haben sie also einen komplett neu geschnittenen Film, haben den in Thin Ice umbenannt und haben den dann irgendwann rausgebracht, was die Regisseurin wohl auch nur dann via Internet erfahren hat. Also
sind schon mal alles ziemlich beschissene Voraussetzungen.
Ja, eben so. Die Voraussetzungen waren echt nicht gut und das Verhältnis zwischen Regie und Produktionsfirma und Verleih offenbar auch nicht so dolle. Ja, ich wollte es trotzdem sehen, weil wie gesagt, inhaltlich klang das erstmal nach was, was mich sehr interessiert und vor allem spielen hier eine Menge Leute mit, die ich sehr gerne mag. Mhm. So, es geht um Mickey Prohaska. Der wird von Greg Kinnear gespielt und wir sind, wie gesagt, in einer verschneiten Gegend in Wisconsin, es ist kalt und er ist so ein Versicherungsvertreter, aber halt in so einem kleinen, ich glaube sogar Familienbetrieb und er macht da so ein bisschen einen auf Chef, aber wir sehen an allen Ecken und Enden versucht er Dinge zu unternehmen, die sich so am Rande der Legalität bewegen und er ist halt so ein Trickser und natürlich sagt er sehr selten nur die Wahrheit und auch mit seiner Frau ist das Verhältnis tierisch entfremdet und er versucht halt, er sucht nach neuen Möglichkeiten, so sein Business ein bisschen anzukurbeln und vor allem, weil natürlich auf Sicht der Plan ist, endlich aus diesem kalten Wetter in Wisconsin raus.
Ich feiere das ja, wenn er solche Rollen spielt. Ich fand ja auch bei Autofocus
voll oft.
Auch voll geil, wie er.
Naja, aber das finde ich schon auch witzig, erst recht, weil ich eben gar nicht so lange her, dass ich Little Miss Sunshine nochmal gesehen habe. Und ja, da ist er, spielt er ja auch ja. So ein Typ, der so ein Motivationscoach ist, der so ein Programm zusammengestellt hat, wo er sich aber tierisch schwer tut, das irgendwo verkauft zu bekommen und so. Also er spielt auch immer diesen super eifrigen Typ, der aber auch immer so nah an der Betrügerlinie kratzt, ne? Und aber
oder
halt
Fick halt darauf gibt, wie das System. Das halt findet.
Ja, genau. So Regeln gerne mal
gerade,
ausdehnt
Alter.
Und so. Und halt aber schon auch im halt eigentlich Anerkennung möchte und von anderen toll gefunden werden und so. Und das zieht sich irgendwie durch seine Rollen. So. Ja. Und hier ist er jetzt eben dieser, das ist auch so geil, er nennt sich halt selber Master of Spin, ne, weil er behauptet, er kriegt alles irgendwie so hingedreht, dass es dann zu seinem Gunsten läuft. Und er hat halt auch vor allem, was so seine Verkaufsstrategien mit den Versicherungen angeht, glaubt er halt da, dass es beim Verkaufen um eine Geschichte geht, die du verkaufst. Ne? Und eigentlich braucht man nur einen Dummen, der ihm die Geschichte abkauft und dann funktioniert das so. Und jetzt hat er so einen alten, einsamen Farmer gefunden, Gorvy Hauer, der wird von Alan Arkin gespielt, auch einen, den ich sehr liebe. Und der ist natürlich...
Der hat doch auch bei Little Miss Sunshine.
Ja, eben, ne? Genau. Ja. So. Reunite.
Den Opa gespielt.
Ja. So schön. Opa auf Koks, ey. Der war gut. Wobei, nee, es war gar nicht Koks, der hat irgendwas anderes geballert.
Ja, ja.
Egal.
Krieg auch nicht mehr zusammen.
Jedenfalls ist der jetzt halt hier so ein alleinstehender Farmer im Ruhestand, der noch so einen alten Hund hat und zu Hause liegt alles rum und ist nicht so besonders aufgeräumt, aber der lebt da halt ziemlich abgeschieden in seiner Butze. Und hat da auch wenig Besuch, kennt aber auch alle, die vorbeikommen, deswegen steht dann die Tür eigentlich auch immer offen und so. Und jetzt ist halt Mickey auf den aufmerksam geworden und natürlich will er dem eine Versicherung aufschwätzen. Ne? Und beim Versuch, dem eine Versicherung zu verkaufen, da kommt dann auch noch eine andere Person, weil es gibt noch so einen anderen Angestellter, dem er dann einen Job anbietet, weil er den auf so einer Convention kennenlernt und der sagt dann, ja, du kannst hier bei meinem Zweig der Versicherung arbeiten und dieser Herr wird von David Harbour gespielt und ist so ein ganz gutgläubiger Typ und der kennt den Alten eben auch und hat dann auch diese Verbindung hergestellt und naja, Mickey möchte den Alten aber natürlich abzocken und die Figur von David Harbour möchte, dass der gut versichert ist, damit er sich keine Sorgen machen muss, wenn er älter wird und da auf der rutschigen Eisfläche irgendwie aufs Maul fällt und so. Naja, jetzt dreht Mickey das natürlich so hin, dass er da jetzt am Zug ist und dem Alten die Versicherung verkauft und merkt dann in dem Gerümpel bei dem Alten, da liegt eine alte Geige rum. Und der Alte sagt, ey, keine Ahnung, wie das Ding da hingekommen ist und das hat mir irgendjemand mal vermacht und keine Ahnung und ich kann auch nicht wirklich Geige spielen und zupft dann so dran rum und der Hund fängt dann an so ein bisschen rumzuwackeln, wenn er auf dieser Geige rumzupft und deswegen findet das lustig und eigentlich hat er sie auch nur deswegen da rumliegen. So. Und dann kommt aber einmal, als Mickey gerade wieder dabei ist, dem eine Versicherung aufzuschwatzen, kommt dann so ein Gutachter vorbei. der wohl einen Termin mit dem Alten ausgemacht hat und der kommt aus so einem Geigenladen aus Chicago und ist alles dahin gereist und so und der hat jetzt rausgefunden, dass diese Geige halt ein Arsch voll Geld wert ist. So. Da ist erst die Rede von $25,000 und Mickey sieht darin jetzt natürlich die Lösung seiner aktuellen Geldprobleme und will das Ding natürlich an sich reißen und ja, Lirum Larum, es passiert dann ein bisschen was, am Ende ist diese Geige halt über 1 Million wert. Und so will er sie natürlich immer dringender haben.
Die Story auf jeden Fall jetzt schon irgendwie.
Und das Schöne ist, er will dann irgendwann, nachdem er dem Alten die Versicherung verkauft hat, will er dann nochmal alleine in das Haus, um diese Geige zu holen.
Ja.
Beziehungsweise um sie durch eine Attrappe von ihm, er hat dann irgendwie so eine billige und will dann halt seine da reinlegen und die austauschen. Okay, ist lange nicht so lustig, wie du es gerade findest.
Ja, okay, schön.
Aber ja, nee, also es ist halt schon alles sehr nett, aber der Film hat auf jeden Fall das ein oder andere Problem.
Shit.
Aber halt an sich
aber
ist
auf dem Papier klingt schon
ey, das Setup ist erstmal auf jeden Fall mich, ist auf jeden Fall auch erstmal cool, ne? Vor allem, weil Alan Arkin halt so ein Fick gibt. Der pfeifert dann diese Geige auch immer irgendwie in die Ecke und zu dem Zeitpunkt weißt du dann aber schon, dass das Mörder was wert ist, ne? Und er leidet halt jedes Mal, wenn er das Ding wieder irgendwo reingeschmissen hat. Naja, und er will dann natürlich eben sich diese Geige holen und will dann einen Moment ausnutzen, wo der Alte nicht da ist und will dann da rein und in dem Moment kommt aber so ein Schlosser vorbei, den er dann beauftragt, sie da reinzulassen und so und der riecht aber den Braten und denkt so, Moment mal, was willst du hier? Und ja, ich muss doch Dokumente abholen, so, die sind wichtig für die Versicherung von dem Alten, bliblablub. Und dann klettert er aber halt auf den Dachboden hoch und der andere ihm hinterher und so, sag mal, Dokumente, ne, ist klar und so. Ja, dieser Typ, Randy, wird von Billy Crudup gespielt. Auch einer, den ich sehr mag und das war ziemlich abgefahren, den jetzt hier dann doch echt in jüngeren Jahren noch zu sehen, weil Billy Crudup ist ja auch so ein Typ, den kenne ich erst irgendwie, seit er älter ist. Oder? Also es
ja.
Irgendwie gefühlt noch nichts gesehen, wo der wirklich junge war. Naja, und er ist jetzt hier eben so ein Schlosser, der offenbar auch eine kriminelle Vergangenheit hat und deswegen keinen Bock hat, hier beim Einbruch erwischt zu werden und macht dann eben so ein bisschen Druck, dass der jetzt mal möglichst schnell machen soll.
Ja, wobei bei Watchmen, da habe ich ihn natürlich schon auch dann...
Ja, aber weißt du was vor Watchmen? Weil Watchmen war ja nur 2 Jahre davor. Ne?
Also Almost Famous hat er mitgespielt.
Ja, aber das wüsste ich nicht, wen der da gespielt hat.
Ich auch nicht. Russell Hammond, nee, sag mir auch nicht. Nee, aber ich sehe es, ja, hab den auch bewusst mit seiner Qualität erst später. Ne? Ja, genau.
Ja, also gerade jetzt so, ich gucke mir sehr gerne an, was der macht. Ist wirklich ein geiler Schauspieler. Mhm. Und hier ist es halt noch ein bisschen anders, weil er spielt ja sonst schon immer auch so sehr smarte Typen, die so Herr der Lage sind und die auch gerade wie so bei The Morning Show, die halt alles so ein bisschen wie so ein großes Spiel angehen und immer mit so einem Schalk im Nacken oder so ein bisschen diesem Grinsen im Mundwinkel, ne? Also so sehr smarte Typen halt. Und hier ist er ein recht stumpfer Typ und das ist so spaßig, Alter, weil der so Ausraster hat, die so geil sind. Also ja, seine Figur auf jeden Fall ein Highlight. Ja, und jetzt geht's halt darum, dass sich eben der Preis dieser Geige irgendwie immer höher wird und jetzt halt die Situation dann irgendwann ausufert, weil als die da eingebrochen sind, kommt dann noch ein anderer Typ vorbei und plötzlich rastet der Schlosser halt wieder aus so und dann gibt's eine Leiche. Und jetzt hängt aber halt Mickey mit drin. Ja. Und dann gibt es diverse Twists und Turns. Die fand ich sehr spaßig. Das war aber halt einer der Faktoren, die den Vertrieb und die Produktionsfirma dazu veranlasst haben, hier große Änderungen vornehmen zu wollen. Ja. Also wäre vielleicht auch mal spannend, von dem Film die Version der Regisseurin zu sehen. So. Das, was sie jetzt schlussendlich draus geschnitten haben, es fühlt sich gegen Ende schon auch ein bisschen abrupt an alles, aber es geht auf. Und es hat, wie gesagt, so den einen oder anderen Twist und Turn, den du so nicht kommen siehst und was auch cool ist. Aber der Film hat auf jeden Fall Tonalitätsprobleme. Also, beziehungsweise nicht Tonalitätsprobleme, das ist Quatsch, eher so diese Pacing-Probleme dadurch.
Ah
ne?
Ja, okay.
Weil er baut es halt schon wahnsinnig auf und dann hast du wirklich das Ende, fühlt sich dann relativ schnell abgefrühstückt. So als hätten sie irgendwie schnell machen müssen, so uns geht's Geld aus, keine Ahnung. Aber eben, du hast halt mit Kinnear und Alan Arkin krass und Crudup und Harbour und Bob Balaban.
Ja,
und
genau,
so.
Habe ich auch gelesen.
Lia Thompson spielt noch mit.
Ah ja.
Die ist so die frustrierte Ex-Frau. Mhm. Und ja, also das Line-Up ist toll, erst recht eben für so einen kleinen Film und das ist dann eben dieses wir sind hier schon auch in so einer Art Mikrokosmos, ne, in diesem verschneiten Wisconsin, alles hat das halt so Kleinstadt-Feeling und eben, der Alte lebt dann in so einer Gegend, wo er jeden kennt und so und ja, ist cool, wirklich. Also eigentlich, ich mochte das, aber wie gesagt, das ist unterm Strich kein guter Film. Es klingt schade. Widersprüchlich, ne? Ich mochte halt einzelne Figuren.
Ja, ja, ich weiß schon.
Aber der geht 93 Minuten, der Film, und dann fühlt er sich schon an der einen oder anderen Stelle wirklich lang an. So, ich dachte, was macht ihr da? Das ist schade, weil ich glaube, irgendwo steckt da wirklich ein guter Film drin. Die Umstände haben offenbar dazu geführt, dass sie nicht die beste Version rausgebracht haben. Also, ja, wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann was komplett Umgeschnittenes nochmal. Ja, aber.
Oder ein Remake der Coen-Brüder.
So kann es dann halt, ja, aber so kann es dann halt auch laufen, ne? Für eine Regisseurin super schade.
Ja.
Weil die hat halt dann seitdem auch nichts mehr gemacht.
Ach,
und
krass,
irgendwie.
Voll verbrannt dadurch, okay.
Ja, klar. So, manchmal gehen auf dem Weg halt Karrieren auch zu Ende. Schon doof. Ja, ja, nee, die ist raus. Also.
Ja.
Echt schade. Naja, Thin Ice aus dem Jahr 2011 kam ungefähr an, wie hier mein Seherlebnis war.
Ich denke schon.
Okay, dann die Punkte. 6,2 sind es auf IMDb. Metascore ist,
ist ja auch bescheiden.
Bei 60 und Letterboxd 3,1. Ja, zumindest sind sie sich da alle offenbar ziemlich einig. So, und jetzt darfst du raten.
Ja, ich denke, dass du vielleicht dann doch noch der Schauspielerei ein bisschen was abgewinnen konntest und auch bei der persönlichen 6 gelandet bist.
6,5 sind es sogar.
Oh ja.
Das ist ja persönlich. Aber hast
bleib ich mir treu mit einem halben Punkt Abweichung.
Das stimmt, ja. Konsequent bist du heute. Aber das stimmt schon. Also da geht auf jeden Fall halt viel einfach aufgrund der Sympathie, die ich für die Schauspielenden habe. So.
Ja.
Billy Crudup ist schon wirklich ein kleines Highlight in der Figur, weil so habe ich den noch nicht gesehen.
Cool. Ja, Greg Kinney kann ich mir in solchen Rollen aber auch immer geben.
Ja, ihn wiederum kennt man in solchen Figuren, ne? Ja, ich habe auch neulich, ja, ich glaube gestern am Rande mal Besser geht's nicht erwähnt und dann dachte ich auch, fuck, das ist eigentlich auch ein Film, dass der uns noch nicht aufgetragen wurde, den würde ich schon gerne mal wiedersehen, weil das war für mich schon auch so ein Nicholson-Highlight und gerade da, wie er die Figur von Greg Kinnear ständig rund macht, Alter, ich habe so gefeiert.
Stimmt, der homosexuelle Nachbar, auf jeden Fall.
Den er ja auch nur als solchen vorstellt.
Ja,
ne? Also,
genau. Ja, ja. Oh Mann,
das ist
ey.
So schön.
Ja, ich hatte gestern Abend ein kleines Problem, weil ich war ja schon sowieso einigermaßen dünn besetzt, als du letzte Woche ankamst, ey, wir müssen noch aufnehmen. Oh shit, Alter, ich habe ja erst vorm Urlaub haben wir ja die ganzen Folgen mit Dennis aufgenommen und da stand ja alles ja, in dem Plan. Während des Urlaubs, während der Reise nach Florida, habe ich mich ja dann vor allem eben auf Miami Vice konzentriert.
Ja, habe ich gehört. Ne?
Und dann hatte ich mir noch ein bisschen was aus dem Ärmel geschüttelt und wie ich ja, erzählt hatte, am Samstag den eben Bock auf Election, was ich ergeben hatte. Natalie und ich hatten dann eben auch parallel Castle Rock sozusagen die letzten 2 Wochen geguckt. Und ich hatte mir etwas zurechtgelegt, weil ich hatte mir ein paar Sachen, nicht viel, für meine Verhältnisse wirklich nur 4, 5 Sachen aus den USA mitgebracht, die ich dort einfach gekauft habe, weil ich da auch ein paar Schnäppchen geschlagen hatte.
Meistens Blu-rays oder was geht's?
Genau. Und da wollte ich halt was bringen, was auch schön abwechslungsreich gewesen wäre. Und dann hat aber, ich habe keinen Code-Free Blu-ray-Player, sondern mache das halt über mein Blu-ray-Laufwerk am Rechner. Und das wollte dann gestern Abend nicht so, wie ich wollte. Hab trotzdem nicht aufgegeben, Verschiedenes ausprobiert. Dann ließ ich die Disc abspielen, aber dann haben auf einmal, anscheinend habe ich da zu viel an den Codex rumgespielt. Auf jeden Fall kam dann kein Sound mehr aus den Boxen. Und dann wurde der Abend immer später und ich dachte mir, scheiße, Mann, du musst jetzt eine Entscheidung treffen, du musst mal gucken und du kennst ja meine Situation auf dem Dachboden. Ja,
ja, jetzt
da gibt es Regale ohne Ende und Stapel ohne Ende mit Filmen und ich hatte dann schon kurz in einer bestimmten Ecke geguckt nach einem Film, wo ich dachte, okay, da ist was Kurzes dabei, hat nicht geklappt, ich bin dann mal in eine andere Ecke und dachte mir, okay, du musst dich jetzt innerhalb der nächsten 2 Minuten entscheiden, weil sonst ist der Abend rum und kannst dir kein drittes Projekt mitbringen, ja, ich konnte mir nichts aus den Fingern bringen.
Ja. The struggle is real.
Und ich hatte dann schon auch überlegt, na komm, ey, es ist ja nicht mal zwei Wochen her, da haben Natalie und ich zum 20-jährigen Jubiläum Star Wars Episode 3 im Kino geguckt. Den haben sie ja im Zupalast an mehreren Tagen und verschiedenen Vorstellungen aufgeführt. Und dachte ich, nee, Mann.
Ist auch so geil, dass der es wieder in die Charts schafft, ne?
Das ist krass, wa?
Naja, also ich find's leider wenig überraschend, ey.
Also, warum?
Also es ist, naja, es sagt doch sehr viel über die aktuelle Kinolandschaft aus und okay, also so der Verdruss, der damit dranhängt.
Ja, ich hatte einen anderen Eindruck, als ich in der Sonntagnachmittag-Vorstellung war, weil ich mich da echt krass zum alten Eisen gefühlt hatte.
Ach ja?
Alle ja, jung? Mann. Okay. Ey, richtig krass. Ich glaube, dass da eben Disney Plus mit seinen Star-Wars-Serien oder vielleicht halt
ja,
überhaupt...
Ja, noch besser, Alter. Ist ja, geil, Mann, wenn die damit voll, dann Alter, junge Leute ins
ja,
Kino
und teilweise
ziehen,
auch junge, verkleidete Leute mit Laserschwertern.
Geil,
die,
Mann.
Ja, Mann. Ja. Das habe ich echt gefeiert. Ich glaube, deswegen war der halt auch weiter oben in den Kinocharts, mhm, weil die Jüngeren auch endlich mal die Möglichkeit
machen
hatten,
da so ein Event draus dann gleich,
den Teil
cool,
im Kino zu gucken, ja Mann. Und da feiere ich auch Zupalast. Ich mache ja gerne Werbung für das Kino, weil die A natürlich auch Filme im Original bringen, aber auch eben viel älteres Zeug wieder aufführen. Und da dachte ich, nee Mann, du hast zwar mal Episode 1 gebracht, aber gestückwerkelt, den Vorwurf will ich mir nicht anhören. Und dann
oh ja, Alter. Oh fuck, ey, du wärst deines Lebens nicht mehr froh geworden, ey. Wenn du jetzt hier einfach Episode 3 gebracht hättest oder Episode 2. Ja, ja, Alter.
Ja, ja.
Guess hätte dich gesteinigt.
Dann sprang mir durch den Wink des Schicksals in meiner Blu-ray-Sammlung Lego Star Wars, die Padawan-Bedrohung ins Auge auf Blu-ray, okay, den ich da habe und der eigentlich dann den Stein ins Rollen gebracht hatte für die ganzen Lego Star Wars Geschichten, die es da gibt.
Ist das so?
Hast du davon mal was gesehen?
Nee.
Aber du kennst schon ein paar Lego Geschichten,
ja, ja.
Lego Movie.
Genau, also ich kenne Lego, Lego Movie. Gibt es auch einen zweiten Teil.
Genau.
Dann Lego Batman. Mhm. Ninjago habe ich, glaube ich, auch mal gesehen.
Ah ja, der stimmt, der war ja auch groß beworben und hat ja, glaube ich, auch Erfolg.
Und dann war da noch was, Alter. Was waren da noch?
Boah, das gibt ja unzählige
aber
von diesen Film Lego-Filmen. Filme und
Kinofilme?
Kurzfilme und Serien. Kinofilme, nee, Kinofilme war dann, glaube ich, Lego Movie, so das große.
Ja, und Batman
Ding,
eben, also
auch,
Lego
ja,
Batman
stimmt,
war schon auch, da ah, kommt ja auch ein neuer Teil, glaube ich. Mhm. Ja. Okay, nee, aber von den Lego-Serien habe ich tatsächlich noch nie was gesehen.
Ja,
war das nicht auch primär für Kinder?
Ja, genau. Und okay, auch der hier, das war natürlich eine, oder ist eine sehr beliebte Kombination aus den Studios mit ihren Inhalten. Und dann na ja, Lego, was ja oft dann irgendwelche Filmtitel lizenziert und daraus dann eben Sets rausbringt. Und Star Wars ist bekanntermaßen. Jeder, der in ein Spielzeuggeschäft geht oder in irgendeinen Supermarkt, wo es auch eine Spielzeugabteilung gibt, weiß sofort, okay, Lego macht auch viel Star Wars Sachen schon seit vielen Jahren. Und auf dem Beritt, ja, wurde 2011 dann auch schon angefangen. Also der Film.
Ach, das war jetzt quasi das erste.
Das erste Lego Star Wars Ding, ja.
Okay, cool.
Und ja, reitet hier auf der Welle der ersten, also Trilogie Episoden 1 bis 3. Kam 2011 raus und war dann eben so ein Direct-to-Video und für mich Direct-to-Blu-ray Ding, was ich mir damals gekauft hatte.
Okay.
Weil, ne, als Star Wars-affiner Mensch musste das Ding,
ja,
auch
ja,
wenn
klar,
ich nur als Kind mit Lego aufgewachsen bin und eher spärlich die ganzen Lego, weil eben sehr kindlich angehauchten Sachen mir nicht immer zwischendurch viel gegeben habe, habe ich gedacht, okay, das passt doch jetzt. Ja, A geht dieser Film gerade mal 22 Minuten.
Sehr schön. Okay.
Also kann ich noch Zeit mit meiner geliebten Natalie verbringen.
Ja.
Und B passt es halt zum Star Wars Thema mit Episode 3, also krieg keinen Ärger.
Ja, nee, so, und wir haben auch tatsächlich, das ist gut, dass du jetzt mal was von Star Wars bringst, weil wir haben es natürlich ignoriert, ne, dass unsere letzte Supporter-Episode, dass die am 4. Mai kam.
Stimmt, Alter.
Naja, haben wir komplett
ja, ja, ja,
ignoriert, dass das
oh, ja,
eigentlich, dass wir da was aus Star Wars.
Das war der Hauptgrund natürlich, warum ich hier diesen Lego-Film bringe. Ja, aber jetzt kennst du ausführlich den Hintergrund, warum ich den bringe.
Okay.
Aber auch natürlich aus Interesse.
Jetzt bin ich echt mal gespannt. So, weil das fand ich nämlich an den Lego-Kino-Sachen. Und tatsächlich schon auch, ich habe das ein oder andere Videospiel da gespielt, weil ich super flashig, Alter.
Ja, ja, voll.
Dass das schon, obwohl es für Kinder gemacht ist, hat das immer auch so Momente und Ebenen, die ganz klar für Erwachsene konzipiert sind. So.
Und auch hier.
Ist das hier ist auch so?
Visuell halt ein wilder Ritt. Das Ding auf der Metaebene geht es halt darum, dass Yoda mit einem Commander Cody und einem Jungen namens Ian, der eigentlich dann später jemand anderes ist, das will ich aber hier, ich will hier nicht spoilern.
Das ist nett.
Dass die quasi die Geheimpläne für den Todesstern geheim oder retten müssen. Und das kriegt man, diese Hintergrundstory spielt aber hier überhaupt keine große Rolle, weil es eigentlich nur von Anfang an ein wilder Ritt. Also Yoda ist mit einer Truppe Padawane, also die jungen angehenden Jedi-Ritter, die kehren halt von einem Ausflug vom Outer Rim zurück, fahren halt in so einem Raum-Shuttle, Space-Shuttle, was dann eben natürlich auch von C-3PO in Empfang genommen wird. Und ab da ist halt ein wilder Ritt, 22 Minuten lang, durch 1000 Star-Wars-Referenzen, Figuren, Monster, Raumschiffe, Planeten. Und halt immer wieder natürlich mit Yoda, mit diesem Commander Cody und eben diesem Ian, die an verschiedenen Orten zu unterschiedlichen Zeitpunkten sind und es eigentlich wirklich eher darum geht, alles Mögliche aus dem Star-Wars-Universum zu präsentieren. Und ach, du echt? Dadurch halt 1000 Referenzen hast und es natürlich, also A, mit kindgerechtem Humor aufbereitet ist, aber durch diese ganzen Referenzen du als Erwachsener schon auch immer wieder damit was anfangen kannst. Also es ist jetzt kein mörderisches Highlight, was ich mir übermorgen gleich wieder reinziehe, aber das kann man schon mal machen.
Also dann halt ist wahrscheinlich primär der Spaß darin, diese Referenzen zu sehen.
Genau, absolut.
Aber jetzt nochmal kurz zur Handlung. Also nicht, dass da groß eine gibt, aber wir sind zeitlich nach Episode 3. Oder also zwischen 3 und 4 oder das, wo?
Dadurch, dass das lässt sich für mich
interessiert nicht wegen diesen Plänen für den Todesstern, genau, weil das ist ja sowohl bei, fuck, wie hieß er denn?
Rogue One.
Danke. Mhm. Bei Rogue One ist das ja ein Thema und das schließt ja dann nahtlos an, deswegen wäre es jetzt interessant gewesen, wo sich das hier zeitlich abspielt.
Also es geht halt um Secret Battle Plans. Ich habe da rein interpretiert, dass es um den Todesstern,
ach so,
es kann auch was anderes gewesen sein.
Okay.
Weil das sich hier nicht eindeutig zuordnen lässt. Die Trivia Facts sagen zwar auf IMDb, das ist angedacht gewesen als Sequel zu Episode 1, aber hier kommen Figuren halt vor, die erst in Episode 2 oder 3 etabliert werden.
Okay.
Und du halt auch, da greife ich jetzt nicht, das ist jetzt hier nicht gespoilert, auch Darth Vader halt hier schon als Figur zu sehen. Ist auch hier lustig in Szene gesetzt, weil man auch George Lucas dann als Lego-Figur ins Bild steppen sieht und sagen hört, Darth Vader, du bist noch nicht dran.
Ach, okay. Ja, siehst du, aber sowas meine ich. Das ist halt ganz klar an Erwachsene gerichtet. Ne?
Ja, voll.
Okay.
Ja. Also ich sag mal, die Visualisierung und der offensichtliche Slapstick-Humor ist natürlich sehr kindgerecht, aber die Referenzen, das ist auf jeden Fall, da können halt natürlich mehr die Erwachsenen mit was anfangen und das einordnen.
Mhm.
Ja, ich habe mir einfach mal aufgeschrieben, wer da alles mitmacht. Da will ich gar nicht rum so stark vorweggreifen, weil ich glaube, es ist spannender, wenn man sich das einfach selber mal anguckt. Und ich meine, die 22 Minuten sind halt durch diesen visuellen wilden Ritt auch echt schnell rum.
Ja.
Was ich halt ziemlich cool fand, ist, dass Anthony Daniels, der, ne, die Figur von C-3PO, schon damals in der klassischen Trilogie, Episoden 4 bis 6, gesprochen und gemimt hatte, der ist hier auch als Synchronsprecher am Start für C-3PO.
Das ist so krass, Alter.
Ja, Mann.
Das ist einfach der Einzige, der es von Anfang bis Ende durchzieht. Ja, Mann. Ne?
Großer Respekt, Alter. Ansonsten gibt es halt ein paar Figuren und dann Sprecher, die halt aus dem Star Wars, Clone Wars Animationsfilm Stamm. Ah. Da hast du noch ein paar. Aber
ja,
da für mich war dann auch eher Anthony Daniels so die Figur, die man hier erwähnen sollte.
Okay.
Ja, visuell cool gemacht, obwohl ja auch schon 14 Jahre jetzt auf dem Buckel. Regie hat hier nämlich David Scott geführt. Da klingelte bei mir erstmal gar nichts. Hab dann aber mal kurz abgecheckt, was der so gemacht hat. Und ich glaube, das ist so ein richtig cooles Arbeitstier. Weil der hat schon davor auch mit die visuellen Effekte für Herr der Ringe, Rückkehr des Königs gemacht, 2003.
Okay.
Der hat auch bei Happy Feet aus dem Jahr 2006 schon mitgewirkt. Mhm. Und die letzten einigen Jahre ist er sogenannter Senior Previs Animator, also hier Pre-Visualization.
Previs heißt das, das sind, klar, weißt du, was das ist, ne?
Ja, genau.
Ja.
Und ich glaube, der macht ja schon einen ziemlich geilen Job. Also da ist er bei Veta FX. Das ist die, also Veta kenne ich halt als Firma, die auch die Figuren für Herr der Ringe gemacht haben und so weiter. Also ich glaube, das ist auch,
okay.
Ich meine, das ist, nee, ich will mich da nicht, ich habe da nicht recherchiert. Mhm. Aber da ist halt angestellt.
Okay.
Und da war er die letzten Jahre als in dieser Rolle für die Animation bei Ghost in the Shell 2017, Avatar The Way of Water, Guardians of the Galaxy Volume 3, den ich ja auch visuell einfach mega fand. Mhm. Better Man war am Start.
Okay.
Last of Us Staffel 2 war jetzt auch zuletzt aktiv. Hm. Und der Siehst hat das, eine Menge an Credits, Alter.
Ja, aber da sieht man mal wieder, ne? So, du arbeitest halt auch nur mit dem Budget, was du zur Verfügung hast. Also, ja. Weil Previs, wenn du die machen musst, musst halt auch mit dem arbeiten, was da ist. Weil ja. Ich finde zum Beispiel bei Last of Us, das ist, was das, was die CGI angeht, mhm. natürlich lange nicht auf dem Level von einem Avatar, mhm. oder?
Ja, ja.
So. Aber ich meine, das sind natürlich alles Projekte, wo du richtig was zu tun hast, wenn du den Job hast, weil ja. da gibt es ja kaum noch Shots ohne visuelle Effekte im Bild.
Ja, genau. Ja. Ich vermute, hier stand halt ein bisschen Kohle im Hintergrund, weil ne, Lego,
ja.
die hatten natürlich ein großes Interesse, dass ihre Filmwelt da ne, weiterläuft oder überhaupt ins Star Wars-mäßig dann zum Laufen kommt.
Hä, aber ganz ehrlich, ich ja. glaube, Lego ist eins der wenigen verbleibenden Unternehmen, die noch zu den Guten gehören.
Ja.
Also natürlich wollen die auch einen Arsch voll Geld verdienen und ja. so weiter, alles fein.
Aber ey, die
aber Alter, halt auch. Die sind immer noch ein Familienunternehmen.
Ja, krass.
Das finde ich halt so krass, in welcher Größenordnung ja. die Stuff machen und die Collabos alleine, dass ja. die mit jedem großen Franchise einfach irgendeinen Scheiß gemacht ja. haben. Und das ist noch ein Familienunternehmen.
Ja.
Und ich kenne tatsächlich zwei Leute, die da arbeiten und das also die sprechen nur in den höchsten Tönen von dem ja, Unternehmen. Cool. Ne? Also die müssen cool. so cool sein, auch zu ihren Mitarbeitern ja. und so. Ja, finde ich abgefahren, dass das noch gibt heutzutage.
Ja, ich feiere das, also Lego diesbezüglich auch, weil sie halt unglaublich viel Star Wars Content machen. Ich habe mal vor ein paar Jahren entdeckt, dass es auf YouTube ein Star Wars, also ein Channel gibt, der Star Wars Kids heißt,
mhm.
die, wo Lucasfilm anscheinend damals wirklich auch explizit noch die Kinder abholen wollte mit kindgerechten Stuff. Wo es dann halt auch mittlerweile Ausschnitte, Kurzfassungen zu Star Wars Rebels oder Clone Wars und so weiter gibt, aber die auch wirklich eigenständige Sachen machen. Und gerade Lego ist da halt echt krass ja. dabei mit Kurzfilmen, eigenen Serien und so weiter. Das mhm. ist schon hardcore. Also die haben hier nach dem Film, gab es dann auch ein Jahr später Lego Star Wars, das Imperium schlägt uns aus. Eine Serie, die Yoda-Chroniken, 2013 bis 2014 produziert. Das Erwachen des Widerstands 2016, die Abenteuer der Freemaker 2016 bis 2017, auch wieder eine Serie,
so krass,
Star Wars Gruselgeschichten 2021, Star Wars Summer Vacation 2022 und letztes Jahr Rebuild the Galaxy, auch nochmal eine Serie. Und dazu gibt es eben auf diesem Kids-Channel, das ist alles kostenfrei. Ja, das ist voller Inhalt, kostenfrei und das feiere ich natürlich.
Ja, gut, aber
die werden über Klickzahlen wahrscheinlich dann wieder was reinbekommen. Aber
naja, zumal es klingt schon auch so, was du erzählt hast, als wären das halt unterm Strich Werbefilme, ne, für die Produkte.
Ja.
Auch wenn es scheinbar nett aufgezogen
klar,
ist, aber
du siehst ja hier alle Figuren in Lego-Machart, ganz naja. Klar. Ja, und jedes Kiddie, was halt hierüber einen Einstieg finden sollte, über YouTube. Ja,
die Raumschiffe und
wahrscheinlich
so,
eher andersrum, über Spielzeugladen, aber ja. gut, vielleicht eher jetzt und zukünftig immer mehr über digitale Inhalte. Wenn die dann im Laden sind, dann klar.
Ja, aber hey, ich glaube trotzdem, also wie gesagt, das ist mir alles so viel lieber als fucking mhm. Paw Patrol und so, weil
ja, voll.
Ich meine, so Leute wie Jan Kronauer haben darüber erzählt oder mhm. auch so Chris Rodriguez meinte das ja auch schon, er freut sich halt eben und dann so auf diese Momente, wo es dann darum geht, um Star Wars und wie, wo, was und hey, Alter, wenn du dann mit deinen Kindern irgendwie halt so Lego-Kram, so Star Wars-Zeug mhm. baust, das ist halt, da kannst du halt nochmal anders bonden, als mhm. wenn du Peppa Pig irgendwie
zeigen ist.
Ja, voll, so.
Absolut.
Schon cool.
Wir waren ja auch in Hollywood Studios im Disney World, wo ja auch Galaxy's Edge verortet ist,
mhm.
der eigene Star Wars Park, in Disney.
Aber da musst du wahrscheinlich einen eigenen Tag für einkalkulieren.
Haben
ne?
wir dann also, auch gemacht. Also gibt es auch andere Themen und natürlich gibt es auch wie in jedem Disney-Park halt Fototermine mit Olaf und so weiter, die man ja mit seinen Kiddies einstreuen kann. Aber ey, in Galaxy's Edge hast du auch Fototermine mit Mandalorian, Alter. Und die waren mal deutlich mehr besucht als fucking Olaf.
So. Ja, geglaubt, ja klar.
Und das würde ich halt auch so machen, wenn ich Kinder hätte, Alter. Ich würde mir die schnappen und dann dahin schleppen. Und das ist halt geil, weil in diesem kleinen Themenpark zu Star Wars dann auch Geschichten live gespielt werden, Alter. Da ist da dann eine Rebellin, die sich vor den Sturmtruppen versteckt, geil. Die halt so um dich rumlaufen und der zum Anfassen sind.
Okay.
Ja, das war schon alles sehr, sehr
ja,
geil.
Ja, eben, ich glaube auch, also für Kinder ist sowas auf jeden Fall nochmal eine Ecke geiler, eben als sich einfach dann irgendwas online reinziehen und dann ist rein und raus fertig. So.
Ja, Mann.
Ja, cool.
Ja, Drehbuch hat die Michael Price geschrieben. Also der wilde Ritt, der ziemlich cool rüberkommt, kommt auch nicht von ungefähr, weil der Name sagt mir vorher nichts, aber Simpsons-Fans werden wahrscheinlich aufschreien, weil der nämlich 477 Folgen produziert hat und diverse Drehbücher für die Simpsons geschrieben hat, auch beim Film beteiligt war.
Ja gut, es klingt jetzt nicht, als wäre hier die Sozialkritik der Simpsons mit drin.
Nee, eher nicht. Ja, und neben Lego war hier auch Animal Logic involviert. Die haben verschiedenes Zeug gemacht und auch SN, ich weiß gar nicht, wofür SN steht, die haben 299 Einträge bei IMDb und machen halt eben anscheinend den ganzen Lego-Kram, egal ob ja, Jurassic World oder Indiana Jones und hier auch, weil Lucasfilm auch beteiligt war, gibt natürlich auch eine kleine Indiana Jones-Referenz, ja, wie sich das so gehört in dem Universum. Ich habe mir dann auch noch kurz, weil ich einfach dann Laune hatte nach dem Kurzfilm, das überschaubare Bonusmaterial angeguckt. Da gibt es nämlich Kurzfilm, die Suche nach R2-D2, auch hier wieder Indiana Jones mit verwurstelt. Auch sehr amüsant. Also wenn man sich diesen Kurzfilm anguckt, Lego Star Wars, die Padawan-Bedrohung oder im Original Lego Star Wars, The Padawan Menace, dann guckt euch gerne den auf Blu-ray an und schaut dann ins Bonusmaterial, weil, und das fand ich viel cooler, die Episoden 4-6 innerhalb von 2 Minuten in Lego-Form
ach,
erzählt
werden. Ja.
Und Episoden 1-3 auch nochmal. Ja.
Okay, cool.
Das heißt, wenn Elternteile nicht ganz so viel Zeit investieren können, um ihre Kiddies da schon mal ranzuführen, dann zack, ja, ab in, auf ADHS-Niveau die Kurzfassung.
Geil,
ey. Ja, gibt noch ein bisschen was Weiteres. Also die Blu-ray gibt dann schon ein bisschen was her. Ja, also die war damals auch schon günstig. Ich glaube, wir haben 10er neu bezahlt, als die rauskam. Deswegen ist Bonusmaterial. Jo, so viel zu Star Wars, Lego Star Wars, die Padawan-Bedrohung. Ich fand's cool.
Cool, sagt er.
Wie gesagt, keine Sache, die ich mir jetzt ständig geben werde. Rogue One ist ja ein Film, den könnte ich mir eigentlich alle paar Monate geben und auch die ursprüngliche Trilogie kann man sich auch immer wieder geben.
Mhm.
Ist jetzt hier nicht der Fall.
Meinst du, ich hätte auch meinen Spaß mit dem Ding?
Ja, für zwischendurch mal zur Abwechslung, auf jeden Fall.
Mhm. Shit, ich glaube, hier haue ich daneben.
Ach, schauen wir mal.
Ja.
IMDb ist bei einer 7,0. Letterboxd bei einer 3,1.
Mir das Score wird es nicht geben.
Genau.
6,5.
Ich bin bei 7 gelandet.
Fuck, ich hab's gar nicht. Das ärgert mich jetzt.
Dass du keine Nullrunde
hast. Ja, natürlich.
Ach, mal, Junge, Junge, Junge. Ja, weinen auf hohem Niveau.
Fuck,
warte mal, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber ich reiche lieber meine Packung Taschentücher rüber.
Ah.
Junge, du hast doch gewonnen.
Ja, aber ich hatte das ist so das ganze Ding irgendwie, ich hatte die ganze Zeit 7 im Kopf und dann dachte ich irgendwie, na, das
klingt ich glaube, ich muss jetzt ganz schnell verschwinden, damit ich dich hier in dieser depressiven Stimmung lasse.
Ja, genau. Nein, wir haben ein Endergebnis von 1,5 für dich und 0,5 für mich.
Jawohl,
aber das war natürlich trotzdem wieder sehr gut. Mhm. Siehst du, läuft doch langsam mit dem Punkteraten.
Ja.
Das lief ja schon mal deutlich schlechter.
Ja, absolut.
Das muss man schon sagen. So, und jetzt hast du aber vorhin hier so ein Riesenfass aufgemacht und wolltest...
Und bei der nächsten Episode werde ich dann das bringen, was ich bringen möchte. Oder, ja, vor der Episode.
Was? Nein. Was?
Was ist das?
Wovon
ich dachte, du bist. Ich hab dich verstanden. Ich dachte, du bist bei dem.
Hast mich nicht ausreden lassen und jetzt willst du auf irgendwas antworten, wo du nicht weißt, worum es geht.
Aber nochmal vielleicht aufgreifend, das, was ich eigentlich ursprünglich gestern Abend gucken wollte und mitbringen wollte, das mache ich dann beim nächsten Mal.
Okay. Und was ich aufgreifen wollte, war, du hast bei deiner ersten Rezension hast du Mark Haralick erwähnt.
Entschuldige, Alter.
Den du später wieder aufgreifen wolltest.
Sehr aufmerksam, genau.
Und jetzt frage ich mich die ganze Zeit, was ist mit dem Typ? Kommt der noch?
Der hat einfach auch bei Castle Rock jetzt keine besonders kleine, keine besonders riesige, aber der hat ja mitgespielt und das hat mich einfach sehr gefreut, weil der das schon mal zu sehen. Das war's.
Das war's, really?
Das war's. Es sollte kein Riesenfass sein.
Oh mein Gott, ey, du hast das so angeteased. Ah, da werde ich später nochmal drüber sprechen. Da gehe ich dann tiefer drauf ein. Ja, okay. Stimmt. Da kam nichts mehr. Na super, ey. Okay. Ja, geil. Ich glaube, die Lego-Filme werde ich mir auch mal reinziehen, diese Kurzfilme. Mhm.
Ja, das war der erste, den ich jetzt überhaupt gesehen habe. Mhm. Hat aber schon ein bisschen Bock auf die anderen gemacht. Werde ich wahrscheinlich irgendwie zwischendurch mal reinstreuen.
Weil die Langfilme sind ja auch wirklich alle geil.
Mhm, voll.
Also natürlich schon auch gute Reizüberflutung stellenweise. Aber geil gemacht, also und lustig. Ich mag den Humor, mit dem die unterwegs sind.
Mhm.
Okay.
Ja, ich hoffe, dass da auch. Korrigiert mich gerne. Ich meine, es gibt noch nichts von Indiana Jones, da gibt es nur zwei Videospiele.
Also die habe ich aber tatsächlich auch sogar mal gespielt.
Ja,
ja, da gab es immer so Free-Versionen irgendwie ne, für die Xbox und so. Ja. Das habe ich mal angetestet, das ist so lustig.
Ja,
ne?
Mann.
Tatsächlich echt recht unterhaltsam, ja. Aber aktuell muss man sich ja wahrscheinlich zwangsläufig auf das bevorstehende GTA freuen.
Stimmt, ne?
Da stellen jetzt sich ja jetzt schon Leute
ja
drauf
auf
ein.
Auf Mai 2026.
Ach, wirklich?
Ja.
Nein! Mm. Okay, siehst du, du bist ja näher an der Materie.
Obwohl ich nie eins bisher gespielt habe, peinlicherweise, aber habe ich gestern frisch gelesen.
Ach, okay, weil jetzt haben die ja das so groß und breit angekündigt, dass das im Herbst kommt. Und jetzt verschiebt es auf Mai.
Alter Schwede, ist das grafisch beeindruckend, Mann.
Ja? Okay. Ja, ich habe da noch gar nichts gesehen, aber ich werde es dann zwangsläufig spielen, klar.
Also mich hat es gefreut, weil ich jetzt mehr Zeit habe, um wenigstens einen Teil bis dahin mal zu zocken.
Ja, ja, du musst halt das letzte Mal spielen, ne? Weil das, damit mussten sich jetzt alle zufrieden geben, die ganzen Jahre.
Ah, okay. Das war Teil 5, oder?
Ich glaube, ja.
Ja. Naja.
Oder? Es ist so lange her, dass ich schon nicht mehr weiß, Alter. Aber ja, da bin ich ja mal gespannt drauf. Okay, das kommt das nächstes Jahr. Mhm. Crazy. Gut, macht nichts. Ich hatte eh nicht vor. Das kostet immer.
Das ist verrückt, oder?
Kostet so viel Zeit, Alter.
Naja. Da bist du echt immer mit mindestens 100 Stunden dabei.
Ja. Und ich meine, du hast ja. Wobei, nee, wie steht Nathalie zu deinem Gezocke? Also, ich finde es ja schon beeindruckend, dass sie
beim
Film
gucken. Sie hat mich ja überhaupt erst da wieder hingeführt. Ja,
ach so?
Sie hat mich kennengelernt in einer Situation, da hatte ich berufliche Probleme. Ja, ich wurde für eine Rolle nicht genommen, auf die ich mich beworben hatte.
Ich kenne das Gefühl.
Ja, da sind es halt dauerhafte Rollen, nicht temporäre Rollen wie im Filmgeschäft. Und hatte mich einfach wirklich dann auch im klärenden Gespräch mit meiner damaligen Vorgesetzten einfach absolut missverstanden gefühlt. Und ja, letztendlich hatte sie einfach leider nicht die Kompetenz, so eine Führungskompetenz, die notwendig war. Egal, Nathalie hatte halt die Zeit mitbekommen und dann sich Pläne überlegt, wie sie mich wieder entspannter bekommt. Und meinte, hast du nicht Bock zu zocken?
Okay, da hätte es auch andere Optionen gegeben.
Ja, das war auch ein anderer Teil, der natürlich auch dazu beigetragen hatte. Das war einfach nochmal Plan B wahrscheinlich.
Okay. Geil, dann hat sie dich wieder zum Zocken gebracht.
Genau, ja, die ist ja mit dem Super Nintendo und dann kurz darauf im N64 groß geworden. Also sie ist wirklich ein Nintendo-Kind und zelebriert es auch immer wieder, wenn ein anständiger neuer Mario-Teil rauskommt. Und
aber das hat sie wahrscheinlich relativ schnell dann auch wieder bereut, oder? Dass sie dich da reingeführt hat, weil das hat ja dann gleich wieder Ausmaße angenommen, die nicht gesund sind.
Geht. Was sie bereut, ist, wenn es ein Spiel gibt, was mich wirklich flasht, und ich als Perfektionist die Platin-Trophäe auf der PlayStation oder die 100%, wie bei Zelda Breath of the Wild, also 100% heißt hier, alle verfickten Crocs, das sind diese kleinen Scheißviecher, die muss man am besten sammeln, um halt mehr Platz in seiner Tasche für Rüstungsgegenstände freizuschalten.
Okay.
Aber ich glaube, ab 300 oder so spielt es beim ersten Teil dann keine Rolle mehr.
Aha.
Und es gibt halt 900, die auf der kompletten Welt irgendwie verstreut sind, du manchmal kleine Rätsel lösen musst.
Okay.
Und ich da ja alle 900 dann natürlich irgendwann haben wollte, die ich durchgespielt habe.
Mhm. Hast du da die ähnlichen Neurosen wie Guess?
Ja, anscheinend. Du meinst, du spielst jetzt auf Red Dead Redemption.
Ja, natürlich.
Ja. Dann bei Spielen, die mir gefallen, ist es so. Und das bereut sie dann eher, dass ich da so ein verkackter Spezialist und Komplettist bin.
Mhm. Verstehe. Okay.
Um euch zu verraten, bei mir lag dann Zelda Breath of the Wild ungefähr 2 Jahre in der Schublade, nach 3 zwischendurch Versuchen, nee, am Anfang Versuchen, den 900. Krog. Ich hatte 899.
Auf welcher Konsole war das?
Switch.
Ach, auf der Switch, okay.
Um den 900. Krog zu finden. Und dann kam hier Tears of the Kingdom raus, der 2. Teil in der Reihe von Breath of the Wild, der Nachfolger, wo es halt 1000 von diesen Crocs gab. Und ich dachte mir, Mann, ich muss für mich gedanklich den Haken setzen. Und habe tatsächlich innerhalb von einer halben Stunde den 900. gefunden.
Okay.
Der war dann auf der Map einfach überlagert von einem anderen, also behindert zu finden. Und dreimal darfst du raten, wie viel ich bei Tears of the Kingdom gerade habe an Crocs.
Machst du es da wieder oder was?
Ich habe das dann durchgespielt und hatte dann relativ schnell 999. Ich habe den 1000. noch nicht.
Ach du Scheiße. Ja gut, aber das kann ich dann schon verstehen, wenn man eh schon 999 hat, dass man dann den 1000. noch hat, kann ich verstehen.
Ich lenke mich jetzt hier durch Podcast ab.
Ja. Okay. Oh Mann, ey. Ja, also deine Frau macht was mit deinen zeitintensiven Hobbys. Das ist auf jeden Fall.
Zeit und Platz vor allem. Das ist ja das Hauptding, was sie nervt. Mit Zeit, die sie auch gut alleine verbringen kann, hat sie gar nicht so das Problem.
Ja, und ein bisschen profitiert sie ja auch von deiner Filmsammlung, ne? Also so das ein oder andere Mal.
Sie war auch glücklicher über Cars Rock als ich. Also die konnte dann rückblickend mit der ersten Staffel mehr anfangen als ich.
Okay. Ja, siehst du.
Ja, passt schon.
Na dann.
Irgendein Kompromiss muss man in der Beziehung
haben. Siehst du, dann müssen wir doch auch mal den ganzen Partnerinnen da draußen danken, dass die den ganzen Scheiß überhaupt mitmachen. Ja, weil machen wir uns nichts vor. Also wir sind ja schon, also was so Film- und Serienkonsum angeht, auf einem Level, wo die meisten Leute sagen, es ist bekloppt. Mhm. Ne? So, und deswegen, dann natürlich braucht man eine Partnerin oder einen Partner, der das mitmacht.
Ja, Mann.
Also, ja. Und dann noch drüber reden und damit Zeit verschwenden und so weiter, kannst du mal sehen.
Ja, cool, dass du erwähnst. Ich hau einfach mal raus. Natalie, ich liebe dir.
Siehste, sehr schön, romantisch, steigen wir hier aus. Ja, cool, ey, das hat wieder großen Spaß gemacht.
Ja, Mann, auf jeden Fall, gebe ich zurück.
Wunderbar.
War eine schöne, runde Sache mit verschiedenen Projekten.
Ja, auf jeden Fall. Dann hoffen wir, dass ihr auch Spaß dran hattet. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann findet ihr die Links dazu im Linktree auf Social Media oder ihr googelt das einfach, Patreon und Bewegtbildbanausen. Zum Beispiel, wir sind auch auf Steady. Können ja alles rausfinden, aber wir arbeiten auch mal dran, das ein bisschen einfacher zugänglich zu machen.
Mhm.
Und all das sowieso gibt's hoffentlich in absehbarer Zeit mal die ein oder andere Ergänzung, Veränderung. Deswegen schön weiter abonnieren, liken und kommentieren. Das läuft ja generell schon ziemlich gut. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode.
Ja, Mann. Nicht jede Veränderung ist eine Verbesserung, aber keine Verbesserung ohne Veränderung.
Jetzt. Siehst du, mit so einem deepen philosophischen Statement steigen wir aus.
Ciao.
Na dann, tschö.
Bewegt Bild Banausen.